2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nico Träger trotzdem. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 28. Mai. Wir sind immer noch Erstligist und wir nehmen wieder auf in der Levi's Music School. Ich könnte nochmal anfangen, aber es wäre ja total verschenkte Zeit, deswegen machen wir einfach weiter. Mein Name ist Mike, es ist die 103. Ausgabe des Millantons und wir sitzen hier mit, ich kann es nicht anders sagen, 5 alten weißen Männern. Es tut uns leid, aber Debbie kann leider nicht und es haben immer noch ein paar andere alte weiße Männer abgesagt. Wir sind auf dem Weg, das für die neue Saison etwas zu verbessern, aber noch ist da nichts spruchreif. Ich fange mal an zu meiner linken Erstligist Tim.
Hallo, ich glaube, ich bin der Jüngste hier in der Runde, ohne jetzt die anderen diskriminieren zu wollen, aber ich freue mich sehr, Erstligist zu sein.
Das ist schön. Ihm gegenüber ein weiterer Erstligist, der das letzte Woche schon vor 2 Wochen feiern durfte im Podcast mit den ersten Frauen, Justus.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Immer noch Erstligist?
Immer noch.
Fantastisch.
Bin immer noch glücklich.
Und das Tolle, wenn man einen Podcast macht, dann ist das ja so ein bisschen, dass man sich manchmal so Fanboy-Wünsche erfüllen kann. Und deswegen haben wir heute 2 Gäste da, über die wir uns total freuen, nämlich Reimer und Erik von Ketka. Hallo Erik, wie geht es dir?
Moin, mir geht's sehr gut.
Du warst im Urlaub.
Genau, ich habe leichten Jetlag, aber ich bin fit und freue mich hier zu sein.
Und extra für uns zurückgekommen, das ist ganz fantastisch. Vielen Dank. Reimer, hallo.
Hallo, moin. Ja, Reimer auch hier am Start. Ich freue mich auch sehr.
Ah, und alles Erstliges. Alles Erstligisten. Es ist ein Traum.
Können wir eigentlich, gibt's jetzt, du bist ja als Schiedsrichter, weißt du das bestimmt, gibt's jetzt noch irgendwelche Möglichkeiten, dass wir doch nicht Erstligist sind? Weil Lizenz wurde ja schon erteilt. Gibt's da irgendeine Möglichkeit jetzt, dass das auf einmal heißt, ja, nee,
Edgeback. Grüner Tisch.
Ja, genau, irgendwas?
Naja, da sind ja Auflagen mit verbunden. Also so eine dritte Kamera an der Mittellinie und so ein Kram. Und ich glaube, der Präsident darf nicht mehr so viele Interviews geben und so, aber sonst. Alles gut. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin, dass wir das.
Oder nur noch. Dritte Kamera an der Mittellinie.
Also war das ernst gemacht? Ach so.
Nein.
Ja, aber es ist tatsächlich.
Mein Gott, jetzt habe ich dich einmal ernst genommen, dann geht es gleich hin.
Das ist tatsächlich so. Da gab es ja Auflagen für den Verein und da geht es vor allem auch um sowas.
Also jetzt bitte nicht am ersten Spieltag gucken, scheiße, wo ist die dritte Kamera, wir steigen ab, sondern es war ein Beispiel für den erhöhten Aufwand, den man im Bereich Medien allgemein erfüllen muss, was auch damit einhergeht. Keine Ahnung, ob das mehr Plätze auf der Pressetribüne sind oder so, weiß ich nicht. Aber vielleicht auch noch eine andere Kamera. Justus möchte unbedingt noch was ergänzen, hat er mir gerade signalisiert.
Ja, aber der Verein stellt doch hier keine Kameras auf, das macht doch irgendwie, wie heißen die? Sportcast.
Ja, es war ein Beispiel. Vielleicht geht's
nee,
auch
aber es gibt ja so fest installierte Kameras am Stadiondach, um hier für Tracking und so.
Und für. Wir sollten schnell das Thema wechseln, offensichtlich.
Für deine liebste Torlinientechnik, die ja jetzt greift in der Bundesliga.
Ja, die, glaube ich, auch in der zweiten Liga greift und ich finde sie ja in allen Ligen bescheuert. Aber schönen Gruß an Jörn, der findet die ja toll. Aber wir schweifen ab. Lass uns zum Thema kommen. Tim hat vorbereitet, wir sprechen über Fußball.
Geil, und ich freue mich total drüber, weil ich war vor 2 Wochen nicht hier in der Sendung, als ihr schon den Aufstieg gefeiert habt. Und ich habe mir ein paar Sachen vorbereitet und ich ganz spontan skippe ich jetzt, oder ich skippe es nicht, ich verschiebe einmal kurz den Blick in die Saisonprognose, die wir gemacht haben im August letzten Jahres. Da durften wir alle Saisonprognose machen. Ich weiß nicht, ob ihr es nochmal gehört habt. Ich habe es nochmal gehört und hatte sehr viel Spaß bei dieser Saisonprognose. Davon springe ich jetzt aber ab, weil ich das nach hinten schiebe und mich lieber damit befasse, was wir so für Highlights, Lowlights und schöne Momente während der Saison verbracht haben, damit wir alle, die hier 5 sitzen und hoffentlich auch ein paar Leute, die zuhören, sich nochmal ein bisschen schön an die Saison erinnern können. Und ich habe vorbereitet, natürlich für jeden von uns Fragen, auf die sich alle vorbereitet haben. Und die erste Frage, die richte ich direkt, Sprung ins kalte Wasser, an Erik. Erik, wann hast du gedacht, scheiße, in dieser Saison, scheiße, wir schaffen den Aufstieg nicht? Also nicht vor allem. Hast du das überhaupt gedacht?
Ja, einmal habe ich wirklich kurz gezweifelt, und zwar, als wir in Bremen gespielt haben und das Spiel gegen Elversberg in der Kneipe geschaut haben. Ja. Und das war kein gutes Spiel. Und
also wir haben ein Konzert gespielt in Bremen,
genau. Entschuldigung, genau, wir haben ein Konzert gespielt und
sind, wir haben uns gut vorbereitet, wir haben extra mit dem Veranstalter gesprochen und so Kneipe reserviert und so, und es war alles poliert und so, und die Biere standen kalt und dann,
ja. Es war alles vorbereitet für ein hervorragendes Fußballschauen, und dann lief das nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten, und davor hatten wir auch schon verloren gegen Karlsruhe, und da war so kurz so ein Aufflackern von Angst, ob das jetzt so weitergeht.
Das war aber auch eine krasse Phase, weil vor Karlsruhe ist ja der Spielplan auch veröffentlicht worden für die letzten Spiele, und man hat ja vor Karlsruhe hatte man ja 11 Punkte Vorsprung, und da hat man ja schon gerechnet, steigt man vielleicht sogar schon gegen Hannover auf, also in Hannover. Und da ging es ja dann fast nur noch um die Frage, wann und nicht ob. Und dann verlierst du 2 Spiele, und ich weiß noch, dass man nach dem Elversberg-Spiel war ich in der Mixzone, und da waren alle so, auch alle Spieler, die waren komplett baff, und die konnten sich alle, auch jetzt Wochen danach, als die dann nochmal drauf zu sprechen kamen, gar nicht erklären, wie das Ding gegen Elversberg eigentlich so schief gehen konnte, was da passiert ist, weil das war ja so das einzige Spiel in der Saison, wo ich sagen würde, da sind die echt komplett auseinandergefallen, mal so kurzzeitig. Also kurzzeitig ist gut für, ja, 90 Minuten nicht ganz, aber für einen Großteil des Spiels, obwohl sie auch in Führung gelegen haben und so. Und das war schon so, dass man dachte so, oh, was ist denn jetzt hier los? Haben die jetzt komplett den Faden verloren? War dann ja glücklicherweise nur kurz so.
Genau.
Dann darfst du aber dazu übergehen, wann hast du denn gedacht, scheiße, wir steigen auf?
Das war, also bei mir relativ früh, also als irgendwie klar war, dass das ein gutes Match ist mit Hürzeler, und wir einfach diese Serie hatten, ohne besiegt zu werden. Und da fing das mit dem Fantasieren, ging eigentlich ziemlich schnell los. Bei uns auch, bei allen. Ne?
Absolut, so. Ja.
Außerdem muss man auch sagen, es ist, war jetzt einfach auch Zeit. Ich meine, das war echt eine lange, lange Phase in der zweiten Liga, und ich glaube, wir waren einfach alle heiß darauf. So, und
das würden HSV-Fans ähnlich formulieren, aber hilft ja nichts.
Ja, auf jeden Fall. Also 13 Jahre, da hat man auf jeden Fall einiges mitgemacht, und ich kurz nach dem Aufstieg war ich im Rasenfunk zu Gast, oder war es kurz vor dem Aufstieg, weiß ich nicht, ist auch egal. Und da wurde ich auch gefragt, was denn das jetzt bedeuten würde für mich persönlich, jetzt aufzusteigen. Da habe ich auch gedacht, ja, die Liga verlassen ist eigentlich ganz geil. Auch wenn ich dann wiederum gedacht habe, so ein bisschen weinendes Auge ist dabei. Ich finde, die Ausgeglichenheit in der Liga, die ist einfach, die hat irgendwie was. Ne? Und man hat natürlich mit so Exoten da in der Liga, das ist natürlich auch ganz cool, dass da Teams hochkommen, wo man denkt so, ja, okay, das ist eher ein Dorfverein, so ungefähr. Das gibt's in der, ja gut, okay, gibt's in der ersten Liga auch, ist klar.
Da geht Kiel jetzt hoch, bitte. Ja.
Also da, aber da denke ich manchmal, diese Ausgeglichenheit der Liga, dass das nicht so, dass das Gefälle nicht ganz so groß ist, das war eine der Stärken der zweiten Liga. Dann wurde ich aber in dem Podcast noch direkt wieder runtergeholt, und dann wurde mir gesagt, dass zweite Liga gucken als jemand, der häufig Bundesliga guckt, ist so, als wenn man erste Liga guckt, aber mit einer Geschwindigkeit von 0,75 so ungefähr.
Boah.
Das heißt, da können wir uns auf was gefasst machen. Justus, wann hast du denn gedacht, scheiße, wir steigen auf?
Also ich habe das eigentlich, also dann, ich fange nochmal neu an. Nach der Saison konnte man ja sehen, wie oft an Platz 1 stand am Ende des Spieltages. Habt ihr es auch gesehen, war so eine Instagram-Kachel. Und St. Pauli war ja echt richtig lange und oft und immer wieder Erster und so. Deswegen habe ich mich das schon häufiger im Traum dran gedacht. Der Satz war grammatikalisch falsch. Aber zum Schluss habe ich es gedacht, am 25. Spieltag Heimspiel gegen Hertha. Da stand ich relativ mittig hinterm Tor in der Süd und habe gedacht, ey, das ist ja immerhin Hertha, die in dem Moment ja wieder ganz gut waren so, und die haben einfach gar nichts mehr da hinten hingekriegt. Die wussten einfach gar nicht mehr, wie sie gegen uns spielen sollen, und es war so völlig lost. Das konnte jeder sehen, also auch nicht nur irgendwelche Leute, die wirklich Ahnung vom Fußball haben, sondern auch ich. Und stand da mit Sven, und wir haben gesagt, ey, das ist, als wäre dann mindestens ein Klassenunterschied, also müssen wir ja aufsteigen, weil die halten die Klasse und wir gehen hoch. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Da habe ich spätestens gedacht, das ist hier safe. gerade in der Halbzeit als Hertha, das war glaube ich die erste Halbzeit, als Hertha, also als wir auf die Nordkurve gespielt haben, also als Hertha hinten verteidigt hat und eigentlich nur geschwommen sind die ganze Zeit.
Also ich fand das, ich greife mal vor, mein Spiel, wo ich gemerkt habe, scheiße, wir steigen auf, ist übrigens das Hinspiel gegen Hertha gewesen in Berlin, weil die da auch schon so dermaßen auseinandergespielt wurden von St. Pauli und ich gedacht habe, so ah, krass, dass wer so spielt, steigt auf. Da wird man vielleicht der Hertha ein bisschen nicht ganz gerecht, würde ich sagen, weil die waren ja doch echt ganz schön scheiße.
Ja, Großteil der Saison. Das muss man echt dazu
sagen. Das ist dann doch eher der Name und vielleicht auch die Spieler, die da waren, die dann aber einfach nicht zusammengepasst haben. Und trotzdem waren, fand ich auch, die Spiele gegen Hertha, das waren so richtige Augenöffner, dass man gedacht hat, so ja, okay, wenn du solche Spiele so krass dominierst, obwohl da individuelle Qualität bei Hertha auch vorhanden ist, dann kannst du da tatsächlich, dann wird das was mit dem Aufstieg. Das habe ich auch gedacht, aber nicht beim Rückspiel, sondern beim Hinspiel habe ich gedacht, das wird jetzt was.
Genau, und dann habe ich natürlich auch angefangen zu rechnen und bin eigentlich auch auf Hannover gekommen. Mhm. Und habe gedacht, ja geil, wir steigen schon in Hannover auf, wie geil ist das denn? Ja, dann ist dann anders gekommen, aber so habe ich dann spätestens nach diesem Spiel gedacht.
Und wann hast du gedacht, wir schaffen es doch nicht? Oder hast du vorher gedacht, scheiße, wir steigen nicht auf?
Ja, habe ich immer mal wieder gedacht, na klar, dafür gehe ich hier zu lange hin, um irgendwie mich da blenden zu lassen. Dann waren natürlich diese beiden Spiele Karlsruhe-Elversberg nochmal so, oh scheiße, jetzt fallen wir doch wieder in alte Muster, so wie man es erwartet hat. Und das habe ich dann leider zum Schluss auch nochmal gedacht, als wir das Derby verloren haben. Also ich dachte, nein, das gibt es nicht. Düsseldorf gewinnt jetzt alles und Kiel spielt es von oben weg. Und wir verdaddeln das Ding echt noch und schaffen es irgendwie nicht. Oder mit Glück in die Relegation, die wir dann vergeigen oder sowas. Und ja, da habe ich es tatsächlich nochmal gedacht. Irgendwas in meinem Kopf hat natürlich auch gesagt, nein, dafür spielen die zu gut. Und erinnere dich ans Hertha-Spiel und so weiter. Aber das war nicht ganz weg, muss ich sagen. War dann beim Osnabrück-Spiel irgendwie nach 10 Minuten hatte ich das Gefühl, nicht mehr zum Glück. Aber die Woche über hatte ich das auf jeden Fall noch.
Das war echt scheiße. Also die Woche ging mir auch so, weil man dann doch irgendwie, also im Derby, beim Derby aufsteigen, habe ich jetzt im Nachhinein habe ich gedacht, so Osnabrück, das war alles perfekt, so wie es war. Genauso hier mit am Millerntor aufsteigen und so. Und dann denkst du aber auch so, ja, vorher die Woche beim Derby aufsteigen und da zeitgleich dafür zu sorgen, dass der HSV nicht aufsteigt und so, das wäre schon zweifelsohne, hätte wahrscheinlich mindestens einen Podestplatz in den größten Spielen der Vereinshistorie eingenommen, würde ich behaupten. Da habe ich auch gedacht, ob das vielleicht im Kopf so eine Barriere hochfährt, die dafür sorgt, dass man dann, ich meine, das sind halt Wien und Osnabrück gewesen und Fortuna musste alles gewinnen und du wusstest, oh, die spielen in Kiel und so. Ja, war zwar nicht unwahrscheinlich, dass wir das dann schaffen, aber ich habe auch kurzzeitig gedacht, sogar die Derby-Niederlage, die tat ganz schön weh. Und wir haben auch die letzten Spiele echt nicht gut gespielt. Also.
Nee, genau. Also, dass der Wackler der Saison kam zur falschen Stelle für meine Robustheit. Oder wie auch immer man das nennen möchte.
Reimer, hast du auch irgendwann gedacht, scheiße, wir steigen nicht auf?
Ja, ich habe natürlich auch gerade diese. Schon bei Karlsruhe. Das hat mich schon ganz schön niedergeschmettert. Also gerade, weil wenn so eine Serie reißt, so, das ist, fand ich extrem bitter. Und dann das mit Elversberg dann hinten dran noch und man das erste Mal doch wieder angefangen hat, so auf die anderen zu gucken. Vorher hat man überhaupt nicht mehr auf die anderen geguckt. Man hat ja irgendwie nur irgendwie mit dem Abstand und so musste ja keine Sorgen machen. Und der Aufstieg war für mich eigentlich schon gegen Greuther Fürth hier klar. Als wir hier 3-2 gewonnen haben, Fürth hatte
Übrigens, ich habe Fabian Hürzeler am Tag nach dem Aufstieg, gab es so eine Medienrunde, da habe ich ihm genau die gleiche Frage gestellt. Ja. Wann hast du daran geglaubt, dass ihr aufsteigt? Der hat genau das Spiel genannt. Der hat auch gesagt, Greuther Fürth zu Hause, das war der Moment, wo er dachte. Ja,
es war wirklich, ich weiß noch, wir sind vom Stadion dann weggegangen, so Richtung GHVC und so zu unserem Büro, wo wir dann immer da noch irgendwie unten stehen und ein Bier trinken. Und dann habe ich zu Markus gesagt, ey, jetzt, ich bin mir sicher, jetzt, was soll jetzt noch passieren? So, jetzt. Wenn wir so weiterspielen und so, es war, ja, das hat mich extrem überzeugt, das Spiel. Und Fürth hatte da auch eine ganz gute Phase, soweit ich mich erinnere.
Genau, die waren Zweiter, das war ja Erster gegen Zweiter.
Genau.
Das war ja direkt nach der Pokalniederlage gegen Düsseldorf.
Ja. Also war ja die 120 und genau, dann waren wir wieder so. Da, genau, und das hat irgendwie, das fand ich richtig, richtig stark. Und da habe ich gedacht, okay, das jetzt wird alles gut. Ja, und dann kamen die Dämpfer halt wieder, aber na, ist ja gut gegangen.
Ist gut gegangen, ja, genau. Mike, wann hast du gedacht, wir steigen auf?
In Hannover.
Rückspiel in Hannover, ja.
In Hannover, klar, ja. Also,
das ist der Pessimist jetzt.
Wir haben, wir haben die ganze Woche vorher war ja schon Rechnerei. Es gab halt die zwei Niederlagen. Es gab die Niederlage in Karlsruhe gegen Elversberg. Und ich weiß noch, ich bin mit meinem Sohn im Zug nach Hannover gefahren und am Tag vorher habe ich schon mit gefühlt 100 Leuten alle tabellarischen Konstellationen durchgespielt und auf der Zugfahrt
wir
hin.
Unsere Redaktionssitzung haben wir zu der Zeit nur noch damit verbracht.
Ja, ja, wann, zum Beispiel. Wer gegen wen und, so. Und auch mit, wir sind auch mit Sandra gefahren und Sandra kenne ich schon seit 1000 Jahren, also unsere Aufsichtsratsvorsitzende, und die begrüßte mich am Gleis mit den Worten:
Unser Aufsichtsrat ist nicht mehr Vorsitzende.
Nochmal, was? Wie?
Er ist nicht mehr Vorsitzende.
Seit wann?
Ist sie? Ich dachte jetzt, seit der Wahl.
Nein, ist sie weiterhin. Dachte ich.
Ich google das.
Google das mal, ansonsten schneiden wir das raus.
Telefonjoker. Also, ruf sie mal an.
Das lassen wir drin.
Und auf jeden Fall hat sie mich begrüßt am Gleis mit den Worten: Mir schlecht. Und da war dann auch die Fahrt entsprechend. Also auch es ging halt nur darum, es kann alles gut werden und das kann klappen und dies kann klappen und jenes und so weiter, aber wir müssen gewinnen. Und dieses aber wir müssen gewinnen bei allen Rechnereien war immer die Grundvoraussetzung für alle Konstellationen, wo wir auch gesagt haben, ja, aber der steckt noch im Abstiegskampf und der spielt dann so und so und ja, aber die können ja auch noch und die müssen noch dies und das und jenes, aber jedes dieser Gedankenspiele endete immer mit dem Satz: Aber wir müssen gewinnen. Und dann spielst du in Hannover und dann spielen sie wirklich die erste halbe Stunde eine dermaßen große Scheiße, dass du einfach nur denkst, nee, es ist alles kaputt. Karlsruhe, Elversberg haben uns zerstört. Wir reißen hier gar nichts mehr. Das wird nichts. Flanke, Kopfball, Tor, 1-0, Party, Scheiße, Gegentor, alles aus. Zweite Halbzeit, wie ausgewechselt, und dann rockst du das darunter in dem Stile der Mannschaft, wie sie das in der Hinrunde gemacht hat, wie sie diese Liga dominiert hat, und fährst das Ding total souverän 2-1 nach Hause. Da war mir klar, jetzt gibt's gar keinen anderen Weg mehr.
Ja, ich fand auch, das hat sich so angefühlt, als wenn man da so eine große Tür aufgestoßen hätte. Und da war irgendwie, hatte man das Gefühl, jetzt gehen die doch müssen nur noch durchgehen. Was mich zu der Phase besonders genervt hat, war, dass St. Pauli immer nach der Konkurrenz gespielt hat. Die haben irgendwie, ich glaube, sonntags in Hannover gespielt, Samstagabend beim KSC, ich glaube, sonntags auch gegen Elversberg, und die Konkurrenz hat immer vorgelegt und es war halt immer Fortuna gewinnt, Fortuna gewinnt, Fortuna gewinnt, Kiel gewinnt, Kiel gewinnt, Kiel gewinnt. Und das war immer so, dass man das Gefühl hatte, ja, okay, du musst jetzt irgendwie nachziehen und so. Und dann hattest du auch noch KSC und Elversberg verloren, und Raimund, du hast ja auch gerade schon gesagt, auf einmal musste man wieder anfangen zu rechnen. Man hat sich ganz ewig, hat man sich gar nicht damit befasst, weil man dachte, wir gewinnen hier sowieso alles gefühlt. Und da ging das aber einmal los und dann war Hannover natürlich so ein richtiger Dosenöffner.
Und genau was du sagst mit diesem Vorlegen, da war auch vor dem Hannover-Spiel schon klar, wenn wir das gewinnen, dann spielen wir danach am Freitag gegen Rostock. Aber wir müssen erstmal dieses Spiel gewinnen. Und dann haben wir ja gemacht.
Genau, und dann war auf einmal klar, wenn wir das gewinnen, weil der HSV hatte ja Samstagabend zu Hause gegen Kiel verloren. Und wir sind dann am Sonntag nach Hannover gefahren und da war ja klar, wenn wir Hannover gewinnen und dann gegen Rostock gewinnen, dann bleiben wir auf jeden Fall vorm HSV.
Sie ist übrigens Vorsitzende, Entschuldigung, sie war, glaube ich, nicht mehr die mit den meisten Stimmen. Damit
das habe ich auch nicht behauptet.
Nein, aber ich habe das zusammen, Entschuldigung, Sandra. Ja.
Kostet.
Wann hast du irgendwann auch gedacht, scheiße, wir steigen nicht auf, wir schaffen das nicht?
Ja, während Kettka sich in Bremen rumtrieb, war ich ja in New York. Und war im National...
Das war übrigens eine super Reise, die du da dem FC St. Pauli eingebrochen hast.
Komme ich jetzt zu. Das erste Wochenende war das Spiel gegen, also in Karlsruhe, und ich war im American Natural History Museum.
Ach, da warst du auch schon weg.
Da war ich auch schon weg. Also ich bin schuld. In der Zeit, wo ich nicht da war, haben wir zwei Spiele gehabt, die haben wir beide verloren. Ja, ja. Aber ihr wart ja auch bei beiden Spielen bestimmt auf Tournee. Und bei dem Spiel gegen Karlsruhe, wie gesagt, war ich im Museum und habe dann nochmal Tor-Alert und so und habe gedacht, ja, ist kein Problem, in Karlsruhe verlieren wir, war mir vorher völlig klar. Weil wir gewinnen ja gegen Elversberg, ist ja gar kein Thema. Und da haben wir nicht gewonnen, wie wir schon festgestellt haben. Ich war aber immer noch in New York und habe dann im Hotel, weil das war dann früh morgens ja amerikanischer Zeit, ja, schlechtes Spiel und so, ha, Gott sei Dank, 1-0. Und dann, auf einmal liegen wir zurück und dann ging das ja wirklich, selbst am Kicker-Ticker, bam, 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 1-2 oder 1-3, 1-4 und so, es war furchtbar. Und da habe ich wirklich für einen kurzen Moment gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los.
Ja, ja, das war Spiel gegen Elversberg. Ich habe, viel früher ist das gewesen, der Moment, wo ich dachte, Scheiße, wir steigen nicht auf. Das 1-1 in Braunschweig, 5. Spieltag, glaube ich. St. Pauli 4-mal in Folge unentschieden gespielt. Also Auftakt gewonnen, dann Düsseldorf, Fürth, Magdeburg und Braunschweig, ja klar.
Aber das war ja kein Scheiß, wir steigen, das war ja, naja, steigen wir wieder nicht auf.
Nee, ich bin schon aufgrund der Rückrunde und aufgrund der Vorbereitung, St. Pauli hat in der Vorbereitung, haben die ja alles gewonnen einfach und waren einfach unfassbar gut in Form und sind ja aus der Vorsaison echt rausgegangen, die Kader zusammengehalten und man hatte irgendwie den Eindruck, okay, das kann dies Jahr was werden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so ja, okay, wir treffen die Bude nicht. Da war ja 3-mal in Folge gar nicht getroffen und dann in Braunschweig auch ja mehr so ein bisschen was reingegurkt. So, und da habe ich gedacht, ja, scheiße, das wird nichts. Und ja, ich habe gedacht, scheiße, wir steigen wieder nicht auf, aber ich habe gedacht, scheiße, wir schaffen das nicht.
Aber wir waren doch zusammen in Braunschweig und da haben wir doch auf dem Hinweg noch die Artikelmeldung veröffentlicht, dass Simon Zoller kommt. Da muss dir doch klar gewesen sein, wir treffen nicht, war eine einmalige Geschichte, ja, weil er wird uns danach retten.
Ja, aber ich kannte ja die Verletzungshistorie von ihm schon.
Natürlich.
Das haben wir im Artikel aber nicht hervorgehoben.
Doch, es ist durchaus hervorgehoben im Artikel, die Verletzungshistorie. Und nein.
Hat keiner vom Verein gelesen.
Das Spiel, man wusste halt, 4 Unentschieden in Folge, man ist auch schon irgendwo im Tabellenmittelfeld, ist natürlich nach 5 Spieltagen, man hat immer noch nicht verloren und so. Aber du gewinnst halt auch nicht. Und es war halt, ja, St. Pauli hatte viel den Ball, aber es war halt zu der Zeit war es auch nicht so, dass das, was danach passiert ist, da gab es ja die Spiele dann danach gegen Kiel, gegen Hertha, gegen Nürnberg, wo die so den Gegner so richtig auseinandergespielt haben. Das war halt in den Spielen damals noch nicht ganz so. Und da habe ich gedacht so, boah, das wird nichts. Wir steigen schon wieder nicht auf diese Saison. Und dann hatte ich halt durchgerechnet, da habe ich gedacht so, boah, ja, hier Erik Smith ist jetzt auch schon so und so alt, Jackson Irvine, die wollen bestimmt hoch und so. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt fällt alles auseinander. Aber genau. Wenige Spiele später, das war ja dann kam eine Länderspielpause und dann war es ja nur 2 oder 3 Spiele später, hat St. Pauli ja bei Hertha gewonnen und da war ich ja schon wieder auch in einer ganz anderen Richtung unterwegs und habe gedacht,
Choo-choo.
Ja, genau, Choo-choo. Der Hype-Train fuhr dann schon wieder kräftig durch die Gegend, genau. Da habe ich das gedacht. Also da das 1-1 gegen Braunschweig, da habe ich gedacht, so ja, okay, das ist scheiße, das wird nichts. Und dann gab es ja noch diese Phase mit 3 Unentschieden vor Ende der Hinrunde, das war auch scheiße. Vor allem, weil es da Osnabrück und Wien halt auch 2 Gegner waren, wo man dachte, so, oh, die muss man irgendwie, hätte man eigentlich schlagen müssen. Und dann dachte ich immer so ein bisschen so, oh, du hast ja, hatten ja 17 Spiele, 8 gewonnen, 9 Unentschieden. Da habe ich gedacht, so, wenn dir das mal nicht vor die Füße fällt, dass du diese Phase, wo du so gut warst, weil natürlich kommt da immer wieder ein Knick rein, auch in so eine Form, den gab es ja auch, dass du diese Phase, in der du so gut warst, dass du die nicht maximal ausgenutzt hast, dass du diese Welle nicht so abgeritten bist, wie du es hättest machen können. Während man dann gesehen hat, so andere Teams wie damals, Holstein Kiel, die haben noch weit nicht so gut gespielt, wie dann zum Ende der Rückrunde, als die richtig in Fahrt waren, die haben halt da schon richtig, ja, haben halt alles gewonnen. Jetzt hat St. Pauli dann in der Rückrunde, haben die gar nicht mehr unentschieden gespielt, oder?
Das korrekt.
Mal überlegen. Genau, haben das dann sozusagen abgestellt, haben dann ihre 9 unentschieden. Das war auch genug für eine Saison. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, so, ja, wir schaffen das nicht. Genau. Und wenn wir jetzt gerade bei Momenten sind, wo wir dachten, wir schaffen das nicht, dann spiele ich den Ball jetzt einmal andersrum und fange mit Mike an. Was war denn dein Lowlight der Saison, wenn es überhaupt eins gab?
Ich habe jetzt schon wieder Puls. Ja. Dieses scheiß Ausscheiden im DFB-Pokal kotzt mich dermaßen an, gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause zu verlieren und uns den Weg nach Europa damit zu verbauen. Habe ich immer noch schlechte Laune, wenn ich dran denke. So, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
Doch, bitte. Warum? Warum hast du, nur weil wir es nicht nach Europa geschafft haben, oder wer ist schuld? Sag das doch mal. Wem wirfst du das vor?
Nein, das kann ich ja nicht. Also ich, Schuld hat keiner, und alle die da vielleicht Schuld dran haben, haben ja mit dem Aufstieg alles gut gemacht, was da vielleicht an Schuld ist. Also ich ganz persönlich, und nochmal, das ist kein Vorwurf an Sascha Burchardt, hätte den Torwart nicht gewechselt. Weil ich finde, dass wir gerade dieses Hintenrumspielen so unfassbar gut machen. Ich aber glaube, dass man da als Torwart sehr viel Spielpraxis für braucht. Und die konnte er ja nicht haben. Woher? Und ich glaube, dass das insgesamt zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen hat. Aber ich sitze hier auch, habe 38 Weizen-Intos und kann das locker mal eben so vor mich her schwafeln. Ich bin nicht derjenige, der das irgendwie zu verantworten hat. Und ich bin auch nicht derjenige, der das Teamgefüge intakt halten muss. Deswegen, für mich war das eine falsche Entscheidung. Und ja, egal, wir sind aufgestiegen. Aber das war mein Lowlight und ich habe immer noch Puls.
Meinst du, die Loskugel wäre auch auf Leverkusen gefallen dann im Halbfinale?
Die hätten wir so vernichtet, das glaubst du. Wir hätten Atlanta.
Die wären auch nicht Meister geworden.
Wir wären Atalanta gewesen.
Reimer, hast du auch ein Lowlight?
Ja, habe ich natürlich. Das war jetzt natürlich, Mike hat das natürlich jetzt einfach gehabt, weil es hat natürlich jeder mit Düsseldorf genauso empfunden. Ich bin dann mit der Torwartsituation, sehe ich es ein bisschen anders, weil ich eher auch so ein Teamgeist bin und das eigentlich gut finde, dran festzuhalten und dann sowas so durchzuziehen auch. Und dann muss die ganze Mannschaft dran arbeiten und dann muss vielleicht auch jemand wie Maury das den Elfmeter reinmachen, wenn er schon im Spiel die ganze Zeit keine Tore schießen kann.
Oder Hartl, also, nur einen von beiden.
Genau. Oder auch da natürlich muss man natürlich auch überlegen, war das schlau, Hartl dann den letzten Elfmeter da schießen zu lassen oder nicht. Also da sind, glaube ich, auch noch andere Entscheidungen nicht so vielleicht ganz glücklich getroffen worden. Und aber das war natürlich das Härteste, dass wir das dann vergeigt haben. Wobei das Highlight da natürlich, aber zu den Highlights kommen wir später, glaube ich. Ne? Das Tor dann in der 120. Minute vom Bukalfa, das war schon so laut, habe ich, glaube ich, hier noch nie geschrien im Viertel. Mein Tiefpunkt war das Pokalspiel gegen Delmenhorst, weil ich da auswärts mit war. Und ich kenne jemanden, der einen harten Job hat, der macht das Stadtmarketing von Delmenhorst. Und der hat mich eingeladen. Und ich saß da auf der Haupttribüne.
Ach du Scheiße.
Neben diesem H-Block. Und ich habe die ganze Zeit Angst gehabt. Also ich habe überhaupt vom Spiel gar nichts mitgekriegt. Ich habe nur die ganze Zeit nur Angst gehabt, dass ich verprügelt werde. Und also das war richtig ätzend. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also es war überhaupt irgendwie scheißegal, ob wir da 5-0 gewonnen haben oder nicht. So, ich wusste das nachher, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das war schon beängstigend. Also ich wollte mir dann Bier holen. Dann standen da irgendwie gleich zwei Typen vor mir so und haben mir so vor die Füße gespuckt und so. Und ich den Schal schon so reingestopft in die Jacke und so. Das war... Und das ist halt auch überhaupt nicht meine Welt. So aggressive Fußballfans ist für mich ein rotes Tuch. Und ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Und ja, das war so mein Tiefpunkt der Saison. Also persönlich eher. Ne?
Und der ist ganz schön tief, ehrlich ja. gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob Justus das noch unterbieten kann.
Ich schließe mich den anderen beiden leider ein bisschen an. Also das Düsseldorf-Ding, der hat mich am nächsten Tag bei der Arbeit, also wir sind zwei große St. Pauli-Fans bei der Arbeit im Team, die auch immer, also oder regelmäßig ins Stadion gehen. Der andere immer, ich regelmäßig. Und wir wurden dann am nächsten Tag gefragt, sag mal, ist wer gestorben bei euch oder was? Weil, wir sind nur im Pokal ausgeschieden. Oh Mann, ey, wie seid ihr denn drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Ich war ein bisschen anders gestern Abend. So. Das war das eine. Und das andere war natürlich aus alter Verbundenheit zum Fanladen, weil ich da ja auch gearbeitet habe, ist natürlich den Angriff auf den Fanladen-Mitarbeiter. Und ich finde, das ist einfach so ein No-Go, eine Grenze überschritten, die einfach nicht überschritten werden darf. Also die fängt schon ein bisschen vorher an, die Grenze, aber da ist sie definitiv weit überschritten und das fand ich schon erschreckend und auf jeden Fall ein großes Lowlight für Fußballfans allgemein, muss man ja fast sagen.
Ja, absolut. Auch etwas, was man gar nicht oft genug erwähnen kann, wie scheiße das gewesen ist. Ich habe gedacht, das kann nicht mehr unterboten werden, das, was Reimer erzählt hat, aber okay.
Erik. Ich hab's geschafft.
Ja, ich will mich da tatsächlich auch einfach nur anschließen an dieses Unbehagen, das immer wieder auch da ist. Wenn du einfach hier 10 Minuten zu Fuß von zu Hause zum Stadion gehst und dann teilweise halt einfach denkst, oh, jetzt wechsel ich mal die Straßenseite oder pass mal ein bisschen auf oder mal gucken, wie die drauf sind. Oder ja, einfach auch hier im Stadion so die ganzen Gesten und die Provokationen, so, das nervt einfach tierisch und das, weiß nicht, da müssen wir vielleicht auch mal eine Sondersendung machen drüber, was da eigentlich gemacht ist, geplant ist und wie man das irgendwie ändern kann.
Na, Dixie Klos und schön Zaun vor der Gästetribüne. Ne? vom Gästeblock.
Den Gästeblock extrem unattraktiv gestalten, genau.
Das ist er ja schon, wenn ich das richtig verfolgt habe, von den Beschwerden her aus der letzten Saison, dass der Gästeblock-Bereich doch eher unattraktiv ist.
Ja, ich glaube, insbesondere die Einlasssituation war sehr, sehr unbefriedigend bis hin zu gefährlich. Ich glaube, da ist ja inzwischen doch nachgebessert worden zumindest. Auch wenn es immer noch weit weg von perfekt ist, aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Lage des Stadions generell geschuldet.
Das denke ich mal auf jeden Fall und dann hängt es ja sicherlich auch noch immer damit zusammen, wer kommt. Ne? Ich meine, also weiß ich nicht, haben jetzt auch hier gegen die letzten Spiele hier gegen Osnabrück, so die ja schon abgestiegen waren, ne? Was haben die für eine gute Stimmung gemacht, das muss man doch echt auch mal betonen und danach auch noch im Viertel abgehangen haben und ich habe, weiß ich nicht, ich habe da nur nette Begegnungen gehabt, so, das gibt's ja auch, ne? Also absolut, ja. Genau das Gegenteil.
Genau. Das macht es dann nur noch krasser.
Ja, ja, genau.
Dass es so
genau.
viele Leute gibt dann, also von gewissen Vereinen, die einfach so hart drauf sind, die irgendwie nur an der dritten Spielzeit interessiert sind.
Ja. Dein Lowlight, Tim?
Ja, ich habe tatsächlich ein sportliches Lowlight. Und zwar eins, was noch gar nicht genannt wurde, da bin ich ganz glücklich drüber, das 0-3 auf Schalke. 1-3 ist es gewesen, weil Elias Hart hat ja noch ein Tor gemacht. Aber es war vor allem deshalb ein Lowlight, weil wir da verloren haben und das auch echt richtig schlecht war, was wir gespielt haben.
Das stimmt, ja.
Und dann hatte sich ganz am Anfang Erik Smith auch noch verletzt. Das war dann auch so eine Verletzung, wo man dachte, okay, der ist jetzt richtig lange raus, die Saison ist vorbei. Also gefühlsmäßig war seine Karriere vorbei, bei mir auf jeden Fall, hatte ich so gedacht. Dann hatte Dapo sich, ich glaube, das kam dann irgendwie tags darauf, wurde das veröffentlicht, oder 2 Tage später, dass der sich da noch eine Bänderverletzung zugezogen hatte und so. Und Dapo war damals enorm gut drauf zu der Zeit. Erik Smith, muss man ja nicht drüber reden, wie wichtig der gewesen ist. Und da habe ich gedacht, so, wow, du hast jetzt das verloren, ne? Du hast davor in Magdeburg, 2 Spiele davor in Magdeburg verloren, bist im Pokal ausgeschieden. Und da habe ich gedacht, so ja, okay, jetzt wird der FC St. Pauli gerade zurechtgestutzt sozusagen und auf ein normales Maß wieder zurückgeholt. Und das war auf jeden Fall, so aus sportlicher Sicht, war das mein Lowlight, wo ich wirklich gedacht habe, so oh, ja, jetzt, das ist echt, jetzt läuft es mal richtig scheiße.
Aber da wusstest du ja schon seit einem halben Jahr, dass wir aufsteigen.
Ja, natürlich wusste ich ja schon seit einem halben Jahr, dass wir aufsteigen. Und trotzdem tat das ganz schön weh. Leise Zweifel sind ja manchmal durchaus angebracht. It's not over until it's over. Genau, das waren die Lowlights. Und da die Lowlights immer so ernüchternd sind und wir in den letzten Jahren bei diesen Saisonabschlussfolgen immer erst die Highlights und dann die Lowlights gemacht haben, habe ich das auf jeden Fall jetzt mal umgedreht.
Ach, du bist so schlau.
Ja, ich habe mir das gemerkt, weil letztes Mal waren wir alle total enttäuscht nach dieser Saisonabschlussfolge, weil wir am Ende diese Lowlights besprochen haben. Und das hat einen so runtergezogen, dass ich jetzt genau, weil Justus schon so freundlich guckt, mit Justus anfange und frage, was war denn dein Highlight?
Ich habe natürlich wieder mal kein sportliches, sondern ich bin mit so einem Ghost Train nach Hannover gefahren. Das war das Allerbeste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 6 Wochen vorher oder so, so eine ICE-Fahrt für uns alten Leute gebucht. Und gesagt haben, nee, ey, mit dem Deutschland-Ticket fahren wir da nicht hin. Wir stehen nur rum. Stehen wir schon im Stadion 2 Stunden und so. Machen wir nicht. Wir fahren gediegen und setzen uns ins Sportbistro und trinken morgens schon ein Bier und so. Und dann wollte noch wer mitfahren und meinte, ey, ich kann den Zug nicht buchen, den ihr da gebucht habt. Der fährt nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, hier ist die Buchung und so, ist, ja, okay, ja, weiß ich nicht, gibt's nicht, ich rufe jetzt bei der Bahn an. Bei der Bahn, da kann man anrufen oder was? Ja, hat er dann da angerufen, nee, den Zug gibt's nicht, müssen Sie anders fahren, können Sie nicht buchen, ja, alles klar. Ja, wir uns dann abends vorher irgendwie noch das besagte Kiel-Spiel, HSV, angeguckt und dann, ey, wir gehen einfach zum Bahnhof, natürlich fährt er und so. Naja, hatten auch schon 3 Bier getrunken und waren uns siegessicher. Und so war es auch, der Zug fuhr ein und es war einfach...
Aber früh oder wann? Oder?
Also Mike stand auf dem vollen Teil des Bahnsteigs, um in den anderen Zug zu steigen, den ja alle gebucht hatten, weil unser konnte man ja nicht buchen. Und wir stiegen in so einen Zug, wo irgendwie so 10 Leute, 10 St. Pauli-Fans mit Champagner tatsächlich einstiegen. Und wir im ganzen Waggon. Und dann so... Hä, was ist denn hier los? Und so, ja, und dann sind wir da irgendwie hingefahren und haben irgendwie so gefühlt Bolognese im Zug gemacht, weil da war einfach niemand und alle
nicht
Leute.
Nicht Mike sagen.
Doch, Mike habe ich natürlich sofort ein Foto und so. Hier, guck mal meinen Waggon. Ja, aber ich bin 10 Minuten schneller. Ja, geil, ich kann noch 10 Minuten in diesem Zug fahren und so. Wie geil das ist. Ja, und da irgendwie habe ich mich sehr drüber gefreut, wie geil ich zugebuchen kann. Dann noch Spiel und so und schöner Tag und alles. Und das war echt...
Ghost Train.
Ja, da war ich sehr stolz auf mich, muss ich sagen.
Ja, geil, wie passiert denn das? Ist es dann programmiert?
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was da los ist.
Aber hattet ihr
kein Wunder, dass das Unternehmen irgendwie vor die Hunde geht, wenn die irgendwie im Regionalexpress stehen 5000, ja, im Podcast zu beschreiben, wie man steht, ist immer super. Also stehen 5000 Leute irgendwie Schulter an Schulter. In dem anderen Zug, wo Mike saß, war es auch richtig voll. Und bei uns war einfach keiner und man versteht das nicht. Also so kann man kein Staatsunternehmen führen, Herr Medorn. Das funktioniert also einfach nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung.
Aber hattet ihr, als ihr zum Bahnsteig gegangen seid, wusstet ihr, der fährt auf jeden Fall?
Nee, wussten wir natürlich.
Was hättet ihr gemacht, wenn er nicht da gestanden
hätte? Ja, dann wären wir hier in Mikes Zug einfach angestiegen und hätten gesagt, der Zug fährt nicht.
Also in Mikes Zug, auch geil.
Nee, ich hab dann, also wir haben dann in der U-Bahn hin morgens irgendwie geguckt und da stand dann, da kannst du ja mal sehen, ist dein Zug pünktlich oder so? Und da stand dann von 0.07 Uhr in der Nacht Wagen 8 fällt aus. Da meinten wir, ja, okay, also dann muss der Zug ja fahren, wenn Wagen 8 schon nicht fährt, so. Das ist ja ziemlich safe. Aber dann, als wir dann in den Bahnhof gingen, war ganz normal angeschlagen da an dem, wie nennt man das? Keine Ahnung.
Anzeige.
An der Anzeige, ja, und da haben wir uns alle sehr gefreut.
Also man muss dazu sagen, es war an dem Tag aber auch einfach komplettes Chaos bei der Bahn, weil die haben 4 Wochen oder 6 Wochen vorher haben sie einmal schmeißt die Züge in die Luft und sammelt sie neu zusammengespielt und alle gebuchten Züge wurden eine Stunde vor oder eine Stunde nach hinten verschoben, weil es irgendwo auf der Strecke zwischen Nord- und Süddeutschland eine riesen Baustelle gab und deswegen mussten alle Zugzeiten auch neu sortiert werden. Also ich hatte gebucht, ich weiß nicht mehr, 9.23 Uhr, sage ich jetzt mal, und der wurde dann verschoben auf 10.50 Uhr und dadurch war meine Zugbindung aufgehoben. Und meine Sitzplätze, die ich hatte, wurden in der App auch nicht mehr angezeigt, aber auf meinem ausgedruckten Ticket standen sie noch drauf und es war dieselbe...
Echt ein Titel in ein Ticket ausgedruckt, ne?
Ich habe das dann notgedrungen gemacht.
Hast du es auch in so eine Klarsichtsfolie?
Alte weiße Männer.
Das laminiert natürlich. Und nein, ich habe es nur deswegen gemacht, weil es in der App halt diese Sitzplätze nicht mehr gab, die ich aber gebucht und bezahlt hatte vor allem.
In der App. Weißt du Bescheid?
Und deswegen hatte ich das dabei. Und es war auf jeden Fall
auf meinem Handy. Chaos.
Ja, was denn? Ist das nicht in der App? Natürlich in der App.
Ja. Mach weiter. Erzähl weiter.
Nee, und deswegen,
ich lasse meine gute Laune für meinen geilen Zugbuchung
halt
überhaupt nicht von so Baustellen in Ruhrgebiet oder wo die sind, lass ich mich überhaupt nicht kaputt machen.
Ich finde alleine schon die Bezeichnung Ghost Train ist so geil, dass ich dir das auf jeden Fall gönne und mich total für dich gefreut habe.
Hast du dich denn dann auch so über so Vierertische auch mal rübergelegt und so, weil du gedacht hast, geil, ist hier viel Platz?
Soll ich dir Fotos zeigen?
Oder hast du so mit Fantasie, Mensch, Entschuldigung, ist hier reserviert? Nee, kann ich mich hinsetzen.
Mit dem Schaffner, der nicht kam, habe ich auch geredet.
Schön Rollenspiele gemacht. Super.
War denn das Bordbistro überhaupt offen oder war es ein richtiger Ghost?
Hey, wir haben uns so gefreut, dass in unserem Waggon keiner sitzt. Wir sind gar nicht mehr ins Bordbistro.
Das war in Wagen 8.
Es gab aber fast kein Bier mehr im Bahnhof, weil ja dieser Regionalexpress schon vorher fuhr. Da mussten wir so warmes Bier kaufen und das schnell dann trinken, aber damit es nicht noch wärmer wird. Deswegen sind wir nicht ins Bordbistro gegangen.
So, Ding-Dong, Werbung, das können wir an der Stelle fantastisch einspielen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei ist immer noch unser Sponsor und wir freuen uns sehr darüber. Und ihr dürft euch auch alle freuen, weil der FC St. Pauli ist erstklassig und deswegen gibt's im Shop bei Kehrwieder unter shop.kehrwieder.bier. Das überprüfe ich aber nochmal und schreibe es lieber nochmal rein. Bier in der englischen Schreibweise auf jeden Fall. Aktuell 10% auf alles und inklusive auch die Bierpakete, wenn ihr denn den Couponcode erstklassig eingebt. Ihr könnt auch auf das Banner klicken, was wir auch im Blog regelmäßig zeigen. Und vielen Dank für das Bier, was Kehrwieder uns auch immer liefert. Ding Dong, Werbung, Ende. So. Und jetzt können wir alle unsere Highlights einpacken, weil besser als Ghost Train wird's nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube auch.
Aber ich habe auch gedacht, der tiefere Tiefpunkt als Dame Horst geht nicht, aber dann ging es doch. Deswegen, Reimer, versuch doch mal.
Das ja, da kann ich, glaube ich, jetzt nicht so richtig mehr. Obwohl ich wirklich, also wir waren in Berlin auswärts und haben Tees besucht.
Och Mann, das wollte ich auch sagen.
Ehrlich? Und haben da ein richtig gutes Wochenende gehabt. Und also und dann mit dem Spiel und so, das war, ich würde sagen, ein perfektes Wochenende. Und ja, mehr, also wir sind angekommen bei Tees, wir hatten da ein Aperitif, dann sind wir zusammen alle zum Stadion gefahren, dann haben wir gewonnen, dann sind wir wieder zurück zu Tees, dann hatten wir ein Digestif. Es war ganz wunderbar.
Und Mike war auch dabei.
Ja.
Ich erinnere mich noch an den total verzweifelten Blick von Markus, der irgendwann nachts dann oder kurz vorher fragte, und wo schlaf ich? Weil alle Betten waren schon irgendwie verteilt. Und er musste dann irgendwie noch umquartiert werden.
Ja, aber, ich habe mit Markus zusammen beim Kumpel geschlafen und so klassisch im Kinderzimmer tatsächlich. Die waren irgendwie im Urlaub und wir haben tatsächlich auf zwei Matratzen so nebeneinander und das war ja herrlich. Sehr schön. Kurze Nacht, aber es hat sich gelohnt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, war ja auch der Moment, bei dem ich dachte, jetzt steigen wir auf. Mike.
Diejenigen, die letzte Folge gehört haben, werden jetzt vielleicht schon wissen, worauf ich hinaus will, nämlich die 10 Jahre Millanton-Folge. Die hat mich tatsächlich in diesem, nicht Folge, die Feier.
Ich habe gerade überlegt, haben wir eine Folge
aufgenommen? Nee, eine Feier, die wir in den Fanräumen gemacht haben und die war einfach von vorne bis
Museum heißen diese Fanräume?
Ja.
Also nochmal die 10 Jahre Millanton-Folge, die wir in den Fanräumen aufgenommen haben.
Das war so gut, ich kann mich an nichts erinnern.
War das im Ghost-Stadion?
Das Schlimme ist, ich bin der Einzige, der hier kein Bier trinkt. Ja, genau. Also die 10-Jahres-Feier im Museum, die war einfach ganz fantastisch toll mit wirklich nur netten, fantastischen Leuten und es hat einfach an dem Abend total viel Spaß gemacht und war ein wirklich schöner Abend von Anfang bis Ende und der war ja mit das Beste, was ich in diesem Jahr erlebt habe, inklusive auch der Aufstiegsfeier, die war auch toll, aber diese 10-Jahres-Feier möchte ich nicht missen.
Sehr schön, ja, das war auf jeden Fall ein Highlight und wir hatten vor der 10-Jahres-Feier, weil wir ja ein bisschen Organisationsaufwand auch hatten, haben wir gesagt, wir machen das nie wieder und wenn überhaupt erst nach 25 Jahren Millanton und danach haben wir gesagt, och, wenn wir 15 werden, dann machen wir das nochmal.
12,5.
Petersilien, Millanton. Aber das muss dann überraschend sein. Das ist dann ja, das ist ja im Dezember dann, kurz vor Weihnachten. Naja, merkt euch das. Erik, möchtest du noch ein Highlight dazu bringen oder möchtest du auch nochmal sagen, wie Markus im Kinderzimmer mit Reimer zusammen auf einer kleinen Matratze gestorben? Kann Markus überhaupt im Kinderzimmer auf so einer kleinen...
Schwer.
Ich meine, das ist doch größenmäßig...
Laut, schlagende Nacht auf jeden Fall. Aber wir haben so Löffelchen, dann ging das. Oh, das
so wie im Bus immer, ja. Wenn wir auf Tour sind. Ja, für mich war tatsächlich auch dieses ganze Wochenende in Berlin. Ich war auch schon ein bisschen früher da und bin später wieder zurückgefahren nach Hamburg. Und am Tag vor dem Spiel war ich mit ein paar Freunden aus Berlin bei der Critical Mass Fahrraddemo, die mit extrem vielen Menschen da stattgefunden hat und bei blendendem Wetter. Überhaupt das ganze Wochenende war super Wetter. Dann war das der Spieltag, war halt einfach so das Highlight, wo so einfach, also die Band ist gekommen und viele nette Menschen haben uns alle bei Tees getroffen und wie schon erzählt von Reimer. Aber dann.
Aber scheiß Stadion, ne?
Ja, aber das war das tatsächlich war ich da noch nie. Das fand ich auch total cool, das mal zu sehen so. Und ich fand tatsächlich auch die Stimmung so da auch cool. Also ich fand so die Hertha-Fans ziemlich entspannt. So. Und also es gab bestimmt auch ein paar, die vielleicht nicht entspannt waren, aber also ich hatte ein paar ganz nette Begegnungen und fand es irgendwie interessant, wie offen das da alles war. Und also da gab es wenig Fantrennung. So habe ich das jedenfalls erlebt.
Zumindest bei uns, fand ich auch.
Ja, und das, dafür war das alles sehr friedlich und fand ich ganz schön. Außerdem war das irgendwie toll, wenn du da an diesem S-Bahn-Sackbahnhof ankommst und in die Treppen hochgehst und das ist alles so ein bisschen nazimäßig, sieht das aus. Und dann standen aber halt Tausende von St. Pauli-Fans und man hatte das Gefühl, dass man jeden zweiten kannte und es war irgendwie, ja, einfach ein wunderschöner Tag. Und am Tag danach hatte meine Frau Geburtstag und haben wir auch noch einen sehr schönen Tag zusammen verbracht. Und es war einfach so ein total schönes Wochenende. Was meinst du?
Nee, nichts.
Ja, komm. Das höre ich mir nachher nochmal an.
Ja, also dieses mit einer fünfstelligen Anzahl an Fans zusammen nach Berlin zu fahren, das hätte ich dann gerne vor 2 Wochen nochmal gehabt. Einer Woche.
Nee, jetzt fange ich schon wieder mit dem Pokal an.
Ja, genau. Aber gut, okay. Ich habe auch ein Highlight der Saison. Und das habe ich auch schon im Blog niedergeschrieben und ich habe auch allen, die das nicht haben wollten, also quasi allen meinen Kontakten einer Kontakt-App übers Handy, habe ich diese Tonspur geschickt, keine Werbung, habe ich diese Tonspur schon geschickt. St. Pauli steigt auf, ich stehe in der Mixzone und die Spieler kommen rein und ich darf Jackson Irvine interviewen nach dem direkt nach dem Aufstieg. Das war tatsächlich einer der Momente, bei dem ich gar nicht weiß, ob ich jemals wieder so ein Highlight erleben kann, wie das in dem dieses Interview da zu machen. Das war sowieso da diese ganze Mixzone, das war ja super skurril, weil das erstmal hast du, naja, ich stand da erstmal 10 Minuten allein. Ich habe halt irgendwie, wir sind aufgestiegen und ich war so, oh ja, was irgendwie. Platz wurde gestürmt und dann war mir auch klar, okay, die werden jetzt nicht innerhalb von 3 Minuten in die Mixzone kommen. So, und dann habe ich gedacht, ja, mach dich mal trotzdem auf, weil irgendeine Stimme wirst du dann ja schon einfangen. Vielleicht hast du dann noch ein bisschen Ruhe und dann bin ich da hingegangen und da war echt gar nichts.
Und hab Jörg Nowroska interviewt.
Genau. Nee, da war dann tatsächlich noch keiner. Es ist ja so, du kommst ja in die Mixzone und dann ist davor sind so Videoaufnahmen. Also da steht dann, die Sportschau ist da und NDR und die machen da alle ihre Bildaufnahmen.
Aber wo ist das genau?
Das ist, wenn du in den Spielertunnel gehst, also die kommen ja aus diesem Tunnel raus und dann gehen die so links Richtung Kabine. Also gehen die so eine Linksbrücke, also hier zwischen Süd- und Haupttribüne und dann gehen die in
den, also noch ein ganzes Stück rein im Grunde?
Ja, ein ganzes Stück rein.
Oder konntest du rausgucken zum Platz dann auch und sehen, was kommt?
Nein. So. Okay. Das kannst du nicht, sondern da bist du dann sozusagen abgeschlossen und das ist ja auch tatsächlich diese Mixzone. Das muss man sich auch so vorstellen, das ist wie so ein Käfig auch, ne? Also da wird dann auch so ein Gitter hochgemacht und hast du nur so eine Öffnung, wo du dein Handy sozusagen reinhalten kannst und so. Und ich habe am Anfang gedacht, als ich das erste Mal da war, habe ich gedacht, seid ihr eigentlich bescheuert oder so? Und dann habe ich so ein, zwei Reporter erlebt, wo ich dann dachte so, okay, das ist vielleicht ganz gut, dass es diesen Abstand gibt, dass die gar nicht die Möglichkeit haben, so nah an die Spieler ranzugehen, weil dann natürlich einige Spieler auch nicht sprechen wollen. Dann schleichen die sich so ein bisschen hinten rum und so. Und da ist es schon ganz gut, dass es so eine Art Absperrung gibt, die ist beim FC St. Pauli ein bisschen, ich würde mal sagen, martialischer als bei anderen Vereinen, wo einfach nur so ein Band
Stacheldraht
ist, so ungefähr. Ja, genau. Aber genau. Und das war schon, da reinzugehen und dann das erste Mal seit Stunden einen ruhigen Moment zu haben, weil dann war ich da ganz alleine und habe nur halt diese Atmosphäre gehört. Ne? Draußen wurde gesungen ohne Ende. Ich habe so das das Lied von Tees und so, das habe ich alles sozusagen da, ich weiß es gar nicht mehr, was das Lied von, ist ja auch egal, das habe ich da alles da in Ruhe mitgemacht und dann kam so die ersten so kleckerweise, Lars Ritzka kam rein, der ist aber ein eher emotionsärmerer Mensch, würde ich sagen, und dann kam Jackson Irvine halt schon durchgestürmt und der, da den hast du sofort angesehen, der braucht irgendwie erstmal sein paar Minuten Zeit, ist direkt in die Kabine und dann ist er wieder rausgekommen. Und in dem Moment, da wurde schon mit allen anderen, alle anderen Spieler waren da und da haben sie natürlich alle raufgestürzt. Und ich habe dann, als ich Jackson Irvine gesehen habe, ich habe ihn angesprochen und er sagte, er kommt gleich, er braucht nur noch einen kurzen Moment. Da wusste ich, ich will nur noch den sprechen, so, ne? Ich will nur noch den Typen sprechen. Und dann kam er danach raus und dann waren da natürlich auch mehr Leute, die auch Fragen gestellt haben und so. Aber das war schon cool. Also da ihn da zu hören und wie ihn das bewegt, dieser ganze Aufstieg und dann allgemein diese ganze Situation, dann irgendwie Marcel Hartl kam dann und Eric Smith und die haben sich alle, ja, alle geweint, gejubelt, geschrien und völlig skurril. Dann kommt Daniel Sinani da irgendwie an, hat einen Schal da um den Kopf gebunden und singt irgendwie laut Lieder und so und war wirklich skurril und es war einfach, ja, und es hat mich auch tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich ziehe das hier alles professionell durch und dann ist Jackson Irvine steht vor dir und fängt bitterlich an zu weinen, als er erzählt davon, wie das vor 2 Jahren auf Schalke auf dem Platz war, als der Platz gestürmt wurde, als Schalke da aufgestiegen ist und St. Pauli das nicht geschafft hatte und dann fängt er an zu weinen, da habe ich natürlich auch angefangen zu weinen so und dann habe ich danach natürlich kein Interview mehr geführt, weil ich dann schob sich nämlich wieder alles raus, da waren alle Interviews fertig und alle wollten zur Pressekonferenz und ich stand da immer noch und dann auch irgendwann wieder allein in dieser Mixzone und genau, brauchte dann da nochmal 10 Minuten und das war auf jeden Fall das Highlight schlechthin, mindestens der Saison.
Wenn er ihm dann noch erzählt hätte, dass er unbedingt an den Reisepass denken soll, wenn er das heiratet, dann war er gut.
Hätte ich das mal gemacht. So, und von diesen schönen Momenten, die wir jetzt alle berichtet haben, dürfen wir jetzt noch einen ganz kurzen, schnellen Moment von einem ganz kurzen, schnellen Moment berichten, nämlich von dem schönsten Tor, das der FC St. Pauli aus eurer subjektiven Sicht geschossen hat. Das Wichtigste, das Schönste, das, an das ihr euch am meisten erinnert, das, was ihr am überraschend fand es mir völlig egal. Justus, du darfst, nee, du darfst gerade eben schon anfangen. Erik, du darfst anfangen.
Okay. Dieser Distanzschuss von Metcalf in der Hinrunde gegen Kiel.
Gegen Kiel. Tor des Monats September, glaube ich, geworden, ne?
Das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ja, mein St. Pauli-Tor des Jahres. Das fand ich sehr sehenswert.
Mega, ja.
Hätte ich gerne mehr. Das war so schön plakativ. Das konnte man, wir sitzen ja relativ weit oben, das konnte man sehr schön sehen. Wanda.
Ja, und es gibt ja auch so Torschüsse, da weiß man schon in dem Moment, wo, also da siehst du ja auch das Gefühl im ganzen Stadion, siehst du in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt, weißt du genau, das Ding, das schlägt da irgendwo oben ein. Das.
Also ich habe auf jeden Fall mehr Schüsse in diesem Stadion gesehen, wo ich wusste, der geht auf keinen Fall rein.
Ja, umso schöner ist das Ding gewesen, natürlich. Ja. Ah, stimmt, das war gut. Justus!
Das ist so ein bisschen das, was Reimer gesagt hat, so laut habe ich noch nicht geschrien oder viele andere zusammen mit mir, ist das 1:7 sozusagen der Frauen beim Pokalspiel gegen den HSV. Also das war für mich so, oh Alter, was ist denn hier los? So, man verliert 1:7 und es war ja auch nach 5 Minuten klar, dass man das Ding irgendwie relativ klar verliert. Und es war trotzdem so, boah, das ganze Stadion ist explodiert und haben sich gefreut, als wäre man gerade, als wäre man Atalanta Bergamo und hätte irgendwie die Europa League gewonnen. So, das hat mich schon irgendwie, ja, total gefreut und ich hatte danach irgendwie super Laune.
Da hatte ich meine Kinder zum ersten Mal mit, also die Große, die war schon mehrfach mit, aber die beiden Kleineren, die waren zum ersten Mal mit dabei und das war auf jeden Fall auch allein da auf der Gegengerade, es war bullenheiß da irgendwie und am Anfang ballerte da die Sonne rauf und ich, alle Kinder keinen Bock gehabt mehr so und dann aber irgendwann Flutlicht ging an, lagen weit zurück und dann ging Spielende, wurde es immer besser und man hatte sich da richtig geil in so einen Rausch gesungen und dann machen die auch noch ein Tor, das war auf jeden Fall echt ein absolutes Highlight, fand ich auch.
Also meine Kinder hatten wieder Bock, habe ich glaube ich schon mal auch hier in dieser Sendung erzählt, als sie von vermummten Ultras mal eben vom Zaun runter gebeten wurden. Hey, wir müssen einmal kurz hoch hier die Bengalos zünden, aber wir halten den Platz frei und danach kannst du wieder rauf. Oh, die sind doch nett hier, das ist super. Oh, alles klar, läuft ja hier. Und so war es dann auch irgendwie. Und da war, ab da war eigentlich gute Laune. Und dann kam dieses Highlight noch zum Ende des Spiels.
Ja, fantastisch. Ja, das Tor habe ich auch danach bestimmt mir noch 10-mal angeguckt in der Wiederholung. Danach, also da Tast drauf oder 3 Tage später, als das rauskam, da bei YouTube, habe ich mir das bestimmt noch, ja, wenn nicht sogar ein 12-mal angeschaut. Mike, das schönste Tor der Saison oder dein schönstes Tor der Saison?
Ich habe 2. Ich würde Reimer den Vortritt lassen.
Weil ich dir das sonst wegnehme, da mit dem Bukalfa-Tor in der 120. gegen Düsseldorf. Also das ist mir aber zu easy Target, darum will ich das gar nicht sagen. Weil für mich war nämlich auch ganz wichtig, das Tor von Eggestein gegen Nürnberg.
Das 1-0 im Rückspiel, meinst
ja,
du?
Ja, genau. Mhm. Wo er so ganz lange kein Tor geschossen hat. Ich glaube 12 Spiele oder so. Oder noch länger. Und man immer das Gefühl hat, Mann, ey, der hat es so verdient, jetzt ein Tor zu schießen, weil er wirklich auch gut gespielt hat und immer so auch so mannschaftsdienlich gespielt hat. Und er irgendwie der Mittelstürmer ist und alle so ein bisschen schon so, hat man so im Stadion auch immer gemerkt, so um einen rum, so irgendwie alle den Glauben so ein bisschen an ihn verlieren als Mittelstürmer. So, und darum habe ich mich so wahnsinnig für ihn gefreut, als er gegen Nürnberg endlich wieder getroffen hat. So. Und das fand ich ganz schön, war das. Also es war gar nicht so ein schönes Tor, aber das war... fand ich für ihn, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Moment.
Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel. Also eins der dominantesten Spiele. Also das war so mega mäßig. Also davor war ja, es war ja erst Hertha, dann Nürnberg. Und Hertha war ja schon so ein Klassenunterschied. Und ich fand, Nürnberg war das noch krasser. Da habe ich Mike und ich haben danach telefoniert. Und ich habe Mike angerufen, extra vorher nachgezählt, gesagt, die haben 78 Pässe in Serie gespielt zwischen der, weiß nicht, 85. und 89. Minute, weil ich davon so geflasht gewesen bin, wie dominant St. Pauli da in Nürnberg aufgetreten ist. Muss man natürlich auch dazu sagen, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel haben Hertha und Nürnberg das dem FC St. Pauli auch echt leicht gemacht und sich gar keine Mühe gegeben, sich da auch irgendwie nur anzupassen an die Spielweise von St. Pauli, sondern die sind einfach genauso angetreten, haben genau das gleiche versucht wie im Hinspiel und gemerkt, oh, funktioniert immer noch nicht so ungefähr. Also das war, soll das aber nicht schmälern, wie gut St. Pauli in Nürnberg gespielt hat. Mike, jetzt darfst du aber.
Manolis Saliakas bei Hansa Rostock.
Oh, da muss ich jetzt nachdenken.
Und es war ein Tor, genau wie du gerade gesagt hast, wo man in dem Moment, wo der Ball noch gar nicht mal den Fuß verlässt, sondern wo der Ball sich langsam dem Fuß nähert, wo du schon siehst, ah, der geht rein. Und es war ja wieder mal, wir waren in Rostock, wir lagen schon wieder zurück, das gibt's doch alles gar nicht. In diesem Kackstadion mit diesen Scheißheimfans, auf die du, ne, also korrekte Leute dabei, aber ganz viele, auf die du einfach keinen Bock hast. Und schon wieder, wo wir doch so eine gute Saison spielen, kriegen wir es nicht hin, im Ostseestadion auch abzuliefern. Ah, kann doch alles nicht wahr sein. Und dann kommt der Ball und du siehst vom Gästeblock aus diesen Ball wie ein Strich mit einer ganz leichten Krümmung in den Winkel fliegen. Und Kolke guckt nur hinterher, kann nichts machen. Und du siehst halt auf der anderen Seite des Spielfeldes diesen Strahl. Das war so toll. Und du konntest halt in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt, fing der Gästeblock schon an zu jubeln, weil du gesehen hast, dass der reingeht. Schon eine, weiß ich nicht, halbe Sekunde, wie lange ist so ein Ball unterwegs aus 20 Metern? Ne? Bis er dann da oben im Netz einschlug. Und als er dann einschlug, war der Gästeblock vom Hochspringen schon wieder gelandet und konnte endlich anfangen zu schreien. Es war einfach ein Traum.
Schön beschrieben.
Ja, sehr. Das stimmt. Übrigens noch so ein Moment, Philipp Treu, Nachspielzeit gegen KSC zu Hause. Das war auch so ein Tor, wo man auch merkte, als sich der Ball auf ihn zubewegte und man gesehen hat, die Position ist gut und scheiße, der nimmt den wirklich, der will den jetzt versenken. Da hat man auch schon vorher gemerkt, so okay, das ist eine verdammt gute Position und das könnte was werden. Mein schönstes oder das Tor, was ich am schönsten fand, war das tatsächlich das 1-0 im Rückspiel gegen Hannover. Und das ist tatsächlich ganz platt, weil ich das, weil du hast das sehr schön beschrieben, Mike. Wir haben wirklich die erste halbe Stunde in Hannover wirklich die letzte Scheiße zusammengespielt und haben trotzdem, und deswegen ist es auch das schönste Tor, die haben trotzdem noch an diesem Plan festgehalten, an diesem Aufbauschema, was sie versucht haben, haben sie trotzdem immer noch gemacht. Und es war das 1,5. Mal in dem Moment, dass das funktioniert hat. Da ist dann Jackson Irvine, der ist immer hinten auf die Rechtsverteidigerposition gegangen. Dadurch konnte Sayakas weiter vorschieben. Dapo ist ein bisschen entgegengekommen. Und das haben sie alles nur gemacht, damit Josh Kemlein im Zentrum frei ist. Und das ist da genau aufgegangen. Und genau so wurde es auch eröffnet. Und obwohl sie davor x-mal den Ball da auch schon relativ früh im Aufbau verloren haben, haben die das trotzdem mutig daran weitergeglaubt und das weitergespielt und in dem Moment hat es funktioniert und die machen in einer völlig beschissenen Spielsituation, machen die das 1-0 in Hannover und da, ich fand übrigens auch schon, dass sie da schon in dem Moment direkt nach dem Tor, auch wenn dann der Ausgleich kam, dass sie da schon wieder sozusagen zurückgekehrt sind zu dem alten, was man sonst in der ganzen Saison gesehen hat, zu der Spielweise. Und das fand ich war vom ganzen Aufbauspiel von und ist auch irgendwie so ein Symbol für diesen mutigen, flachen Aufbau, den sie haben. Das sind, finde ich, das schönste Tor der Saison gewesen. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Genau.
Darf ich noch einen Bonustrack veröffentlichen?
Auf jeden Fall. Wir können jetzt auch alle Tore einzeln durchsprechen.
Nee, mir reicht eins. Daniel Heuer-Fernandes, vielen Dank für das lauteste Lachen im Stadion jemals. Schade, dass wir das nicht vernünftig nach Hause gebracht hatten, das wäre einfach zu schön gewesen.
Ja, das war ja so, dass man das gar nicht glauben konnte, ne? Also ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn hier jetzt schiefgegangen? Kriege ich hier gerade irgendwas nicht mit oder so? Wollen die mich verarschen? Ist das ein Scherz?
Was hat der gemacht? Ist ein Mensch da neben mir und dann, was hat der gemacht?
Ja, vor allem, also er hat halt so viele andere Optionen gehabt, diese Situation aufzulösen. Und er entscheidet sich halt dafür, das Ding halt komplett da reinzuwemsen. Das ist schon beeindruckend.
Aber das passiert ja immer wieder, ne? Also, ich meine, das
aber hat so,
ja,
also
nee, ja, so natürlich ja nicht, wieder, aber dass du, weiß ich nicht, war das Golds damals mit diesem Zuspiel irgendwie gegen, wer hat denn das Tor noch gemacht?
Ebbers? Pizarev, glaube ich.
Ach so.
Oder? Weil, du, ja, im Volkspark meinst du?
Ja, genau.
Ich meine, es war Nikolai Pizarev, der das Tor gemacht hat. Oder war es Scharping?
Aber so, man hat so.
Ebbers war es nicht, das war später.
Das war später,
ja,
ne? Das war
früher, ja.
Früher?
Ja, also das Tor war früher als Ebbers, so.
Ja.
Ja, also Ebbers
war es auf jeden Fall nicht.
Ja. Ja. Also Ebbers und Golds war es nicht zusammen.
Golds war es auf jeden Fall. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist also, dass so ein Fauxpas irgendwie in so einem wichtigen Spiel passiert, das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Muss irgendwas mit der Aufregung zu tun.
Genau, und da gab es ja auch einige und gibt es ja auch immer wieder einige. Und Mike hat ja diese schöne zu guter Letzt Republik, wollte ich gerade sagen, Rubrik in die zu guter Letzt Republik. Rubrik in der Lage, wo ja durchaus immer mal wieder ein paar Schmankerl drin sind, was das angeht. Und trotzdem möchte ich dieses Tor für den FC St. Pauli von Daniel Heuer-Fernandes nochmal auf eine andere Ebene heben. Einfach aufgrund dieser Wucht, mit der er den Ball dann auch ins eigene Netz gejagt hat, das fand ich schon beeindruckend, dass der sich dann entscheidet, okay, der Ball hoppelt, der ist verdammt nah an der Linie, aber ich knall das Teil jetzt hier einfach so doll ich kann irgendwo hin. Ich meine, da muss man auch schon überlegen oder muss man sich mal überlegen, was da für Synapsen in dem Moment im Hirn wie funktioniert oder eben auch nicht haben. Aber das war schon ja ein richtig geiles Tor. Da gibt es noch mehr Bonustracks.
Ja, danach kann eigentlich nichts mehr kommen.
Nee, da kann wirklich nichts mehr kommen. Wenn wir jetzt schon die Eigentore aufziehen.
Sehr schön. Dann.
Aber so viele Tore haben wir auch nicht gemacht, oder? Ich meine, wie war nachher das Torverhältnis? Ich bin gar nicht so im Bilde, wie das Torverhältnis gegenüber der anderen.
Ja, ich glaube, St. Pauli hat die sechstmeisten Tore geschossen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Offensive da alles der alles entscheidende Faktor war, sondern es war ja tatsächlich eher andersrum, dass die Defensive da der wichtige Faktor gewesen ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon viele, viele Jahre gehabt, in denen wir deutlich weniger getroffen haben.
Also plus 26 ist auf jeden Fall die Differenz, wie Kiel. Nur Düsseldorf ist mit plus 32 dann noch deutlich besser.
Und wie viele Tore haben wir geschossen?
Ja, steht das da
auch? Oder hast du nur die...
Ja, das Kicker-App, das kann man bestimmt irgendwo anders einstellen, ne? Dass man das mit mehr...
Mach doch mal quer.
Mach doch mal quer.
Irgendwas in den hohen 50ern.
Ja, mach doch mal quer. Yeah! In dieser App.
Ich tippe auf hohe 50er. 56, 59.
68, sag ich.
zu, also ja.
Ja, du hast ja plus 26 gesagt, ja, genau. 59 zu
Nein,
33.
Höher.
Okay.
Was hast du gesagt, Mike?
68.
Nee, niedriger. 62, also ich löse auf, 62 zu 36. Ja, also Holstein Kiel hat mehr geschossen, 65. Okay. Düsseldorf 72, ja, also deutlich mehr, logisch. Aber auch HSV und Karlsruhe haben mehr geschossen, mit 64
Hertha
und
Hertha bestimmt auch.
Hertha hat 69 geschossen, richtig.
Also der vielleicht überraschendste Jubel in der Intensität, was ich vorher so nicht erwartet hätte.
Das ist richtig damit quer. Das ist ja
App, ne? war tatsächlich das 2:1 bei Wien Wiesbaden. Also es ging ja um nichts mehr.
Außer, hallo, es
außer,
ging um nichts
außer,
mehr.
Außer um die Schale. Aber wie...
Die Einstellung, ne? Und dann darfst du das Ding auch noch hochhalten. Da wird man dir das Foto sofort wieder wegnehmen. Wenn es um nichts mehr ging, du. Glaube ich nicht.
Tim, das ist ganz einfach. Man fährt bei solchen Entscheidungen auch nicht in Urlaub, dann kann man noch die Schale hochhalten. So.
Weißt du was?
So, bam,
Mic drop. Ich bin erst in Urlaub gefahren, als St. Pauli schon aufgestiegen. Du hast KSC und Elversberg zu verantworten, meine Freunde.
Aber da war die Entscheidung um die Meisterschale noch nicht gefallen.
Ich würde sagen, touché.
Ich würde sagen, halt.
Also nochmal, wie in dem Moment sich die Kurve auch da schon in einen Rausch gesungen hatte und nach dem Ausgleich die Überzeugung herrschte, alles klar, wir drehen das Ding hier, wir holen uns diese Felge, Schale, was auch immer. Und als dann diese Kopfballablage von Scott Banks langsam ihren Weg fand und Daniel Sinani mit seinem ersten Saisontor das Ding reingescheppert hat vor unserer Kurve und auch da die Kurve ja in dem Moment, wo der Ball den Fuß verließ, schon wieder wusste, dass das Ding auf jeden Fall reingeht und dann einfach alles eskaliert ist, inklusive Sinani, der sich erstmal das Trikot auszieht und vor die Kurve läuft und wirklich alles übereinander fällt und purzelt. Das war, hatte ich nicht erwartet. Also ich habe gedacht, wir spielen das da locker runter und gewinnen das irgendwie und dann holen wir auch das Ding und alles ist gut, aber diese Dynamik, die dieser Spieltag nochmal verursacht hat, hat mich unvorbereitet erwischt.
Ja, auch mit der Kieler Führung und dann im Rückstand von St. Pauli. Und ich muss auch ehrlich gestehen, mir ging es richtig schlecht im Urlaub. Also
danke, dass
du es gesehen oder
ja, gehört. Nein, ich hab's gehört. Also ich habe es erst nur im Ticker verfolgt auf einer Fußball-App. Und
quer, also quer.
Und habe ich gesagt, ich gehe mal spazieren, habe ich gesagt zu meiner Familie und habe dann den Lütten mitgenommen und dann hatte ich einen Knopf im Ohr und habe Radio gehört, weil ich es nicht anders ausgehalten habe. Es war aber auch nicht viel besser, also es wurde dann auch, mir ist dann die Spannung auch, also das ist mir dann auch erst bewusst geworden, wie, ich habe zwar vorher immer gesagt, ich will unbedingt diese Meisterschale gewinnen und so, aber wie wichtig mir das dann ist, das ist mir auch erst bewusst geworden, als Andreas Albers dann das 1-1 gemacht hat. Da habe ich dann nämlich auch erst gedacht, so, ja, okay, jetzt will ich das Ding auch wirklich haben. So, und dann war das sehr spannend in der dänischen Sonne.
Ja, ich war auch im Urlaub und ich fuhr durch Cornwall und Linksverkehr und ich habe auch AFM-Radio gehört und dann kam das 1-1 und dann das 2-1. Es war schwer, den Wagen noch weiter zu lenken und das war krass. Also ich war auch so, ich habe dann, wie du das auch wahrscheinlich dann so live dabei hattest, irgendwie hatte man trotzdem, ey, jetzt musst du das nach Hause bringen, genau. Das Ding und so. Ne? Das war, ja, war auch cool. Also es wird mir auch gut in Erinnerung bleiben, auch wenn man dann nicht richtig dabei war, hat man das in so einer anderen Atmosphäre gehabt und es war trotzdem schön. War vorher in Plymouth und da war Piratenfest bei der Mayflower und so, sind alle mit Augenklappe und Holzbein rumgelaufen. Da habe ich gedacht, ey, besser kann es ja eigentlich nicht sein. So. Das war total absurd.
So sah der
Gäste. Aber ich habe mich richtig, genau, ich wollte nicht sagen, das ist ja hier wie im Stadion.
Nur Linksverkehr ist eigentlich der einzige Unterschied.
Ah, sehr schön, sehr schön. Wir haben kurz nach Saisonbeginn Millerton Monatssendung intern eine Prognose, Saisonprognose abgegeben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir uns damit noch eingehender befassen sollten, aber das mache ich einmal kurz.
Erzähl die Highlights.
Ja, ich erzähle die Highlights. Es wurde damals nur die Top 3, die Flop 3 und der beste Torschütze getippt. Und ich möchte sagen, wir waren zu siebt, also Debbie, Sebastian, Justus, Johnny, Sven, Mike und ich.
Ach, du hast Hartl getippt als Torschützen.
Ja, jetzt nimm mir doch nicht das Highlight. Arschloch.
Es fällt mir gerade wieder ein.
Wir haben auf jeden Fall alle sieben konsequent darauf getippt, dass Schalke 04 aufsteigt.
Damit sollen wir das Ding einstellen.
Genau, da sollten wir das Ding einstellen. Es gibt noch eine Person, die zumindest, naja, jetzt sind sie nicht aufgestiegen, aber die zumindest, also Schalke hat es ja nicht geschafft, aber die zumindest zwei von drei richtig hatte auf den ersten drei Plätzen. Mike, herzlichen Glückwunsch, du hast Fortuna auf Platz 2 aber gesetzt. Du hast ganz bewusst gesagt, St. Pauli kommt in die Relegation, Fortuna geht auf 2.
Ja, hätten sie mal auf mich gehört, ne?
Hätten sie mal auf dich gehört, ja, wäre gut gewesen. Justus, du hast übrigens auf Schalke, Greuther Fürth und den HSV getippt. Auf den Top 3.
Ja, aber jetzt, wo ich weiß,
dass... Du bist der Einzige, der nicht auf den FC St. Pauli auf den Top 3 getippt hat.
Ja, das meine ich. Sowas natürlich, das ist ja mir zu billig. Aber wo ich jetzt weiß, dass man das Handy quer halten muss, da werde ich nochmal richtig durchstarten für die nächste Saison.
Wir erwarten das
verrate ich euch aber jetzt schon, Freunde.
Sonst gab es noch einige spannende Tipps, die natürlich rückblickend besonders spannend sind. Johnny hat sich bei Justus das abgeguckt und hat auch auf Greuther Fürth getippt als Aufsteiger. Allerdings auch den SC Paderborn genannt. Sven und ich haben auf den KSC neben Schalke 04 und St. Pauli gesetzt. Debbie hat auf Hertha BSC getippt auf Platz 3. Sebastian hat auch auf den HSV getippt auf Platz 3, hat dazu allerdings angefügt, damit sie dann auch die Relegation verlieren. Und genau, so war die Saisonprognose für die Top 3. Ich gehe über zu den Flop 3. Da hat Mike auch sehr beeindruckend... Während Debbie auf Hertha gesetzt hat, dass die aufsteigen, hast du gesagt, Hertha steigt ab. Das fand ich sehr beeindruckend, weil es dann ja zeitweise auch ganz schön beschissen aussah für die Hertha. Und wer weiß, wie das jetzt weitergeht finanziell, weil ich hörte schon wieder davon, dass bei Hertha doch die Alarmglocken, was das die finanzielle Situation angeht, doch enorm schrillen momentan. Genau, wer weiß, wie das weitergeht. Sonst hast du allerdings gesagt, Braunschweig steigt ab und... Wiesbaden, die sind auf jeden Fall auf Platz 16 gekommen. Da weiß ich gar nicht, wie das steht. Justus, guck mal in diese Fußball-App, aber halt quer.
Gerade stand es 0-0.
Gerade stand es 0-0.
Ich gucke aber nochmal. 0-1 für Regensburg. Damit
0-1 für Regensburg.
Damit wäre Wiesbaden abgestiegen.
Wiesbaden abgestiegen. Okay. Wer am besten getippt hat, war Justus zusammen mit Johnny, nämlich Kaiserslautern, Rostock und Wiesbaden. Hast du auf die drei letzten Plätze getippt?
Oben kenne ich mich halt nicht so aus, aber unten, das ist mein Revier.
Genau, Sven und Tim ebenfalls, allerdings nicht mit Hansa Rostock, sondern beide haben schweren Herzens, teilweise mehr, teilweise weniger schweren Herzens, auf Osnabrück gesetzt, dass die absteigen. Aber die haben zumindest auch zwei richtige feiern können jetzt. Bester Torschütze. Danke, Mike. Der Klimax wurde mir jetzt schon vorweggenommen. Sven und ich haben auf Marcel Hartl als besten Torschützen in der Saison getippt. Debbie und Mike auf den berühmten Mr. X, der ja dann später in den Namen Simon Zoller hätte umgewandelt werden können. Oder wahrscheinlich geworden, umgewandelt wurde. Der ja dann aber leider mit keinem einzigen Treffer aus der Saison wieder rausgekommen ist. Justus. Albers und Sinani waren beide schon da. Ah, ja. Also auf die
das ist wirklich der erste Podcast der Welt, wo dreimal der Name Sinani fehlt, glaube ich.
Johnny und Sebastian haben auf Elias Saad getippt als besten Torschützen. Justus, du hast auf Jackson Irvine getippt. Also auch gar nicht so schlecht, möchte ich jetzt mal dazu
sagen. Aber wer ist der zweitbeste Torschütze gewesen?
Der zweitbeste Torschütze ist, glaube ich, Dapo geworden mit 9 Treffern, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, Elias Saad hat, glaube ich, nur 8. Mit 8 Treffern, dann ist man aber in vielen Jahren in dieser dunklen zweiten Liga beim FC St. Pauli, glaube ich, schon bester Torschütze.
Der hat noch ein bisschen geworden. Ausgesetzt, die letzten dann ein paar Spiele nicht gespielt noch.
Genau. Last but not least, wir sind jetzt aufgestiegen, haben viele schöne Momente gehabt, haben uns die desaströse Saisonprognose unsererseits nochmal angeschaut. Was erwarten wir denn jetzt von der ersten Liga? Reimer, ich fange mal mit dir an. Was erwartest du denn jetzt von der kommenden Saison?
Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen.
vor den Großen, wir gewinnen gar nichts und steigen
sein. Ja, so ein bisschen so. Ich habe mich jetzt so ein bisschen, war man so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Und wir müssen jetzt gucken, glaube ich, dass man sich da eine starke Truppe oder überhaupt ein gutes Team irgendwie zusammenstellt, dass wir als Team da irgendwie bestehen können. Weil ich weiß jetzt auch nicht so, ich bin in den Finanzen hier nicht so drin und wie das da aussieht. Was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten, aber so wie es ja aussieht jetzt mit Abgang Hartl und so, wird das schon eine Herausforderung sein. Und gerade, wie viele Tore haben wir geschossen? Da muss ja vorne auch noch was passieren. Irgendjemand muss ja auch die Dinger da mal reinmachen. Zuverlässig.
Wo wir das gerade gesagt haben, Johannes Eggestein ist natürlich der zweitbeste Torschütze geworden.
Stimmt, ja.
Den wollen wir natürlich nicht unter den Tisch gern.
Ja. Okay, und dann ist weiter, aber da bist du vielleicht auch näher dran, welche Spieler sind jetzt erstligatauglich, wie man das immer so schön sagt, und welche nicht, und welche wachsen noch, und welche haben vielleicht ihren Zenit überschritten oder sind immer noch verletzungsanfällig und so, und das, aber das liegt jetzt natürlich hier in den Händen der Fachleute.
Naja, Fachleute, also ich schreibe zumindest drüber und habe auch ein Medium, auf dem ich das veröffentlichen kann, ob die Meinung dann so stimmt,
ja.
Grüße auf jeden Fall an Marco Knob an dieser Stelle. Der hat erstmal sich auf Instagram uns ein Herz hinterlassen auf unsere Story über Nicolas Vasi oder beziehungsweise über die Torwartposition, mit der wir uns ja schon befasst haben. Und es werden in den nächsten Tagen werden auch noch ein paar Artikel dann natürlich zu allen anderen Positionen folgen, wo wir eben genau der Frage nachgehe, was ist erstligatauglich, wo muss man vielleicht noch ein bisschen nachbessern, wo reicht das vielleicht schon und genau, was kann man erwarten? Justus, was erwartest du denn von der Erstligasaison?
Ja, also erstmal freue ich mich, wieder mal woanders zu spielen. Das ist ja so ein bisschen was Erik auch schon gesagt hat.
Hast du noch Stadien in der
Erstliga? Ja, genau. Danke für den Übergang, ja, das wäre jetzt mein zweiter Satz
gewesen. Ja, ich habe das von Mike gelernt, dass man da einfach so das vorwegnimmt.
Genau, neues Stadion Mainz, neues Stadion Freiburg war ich noch nicht, erste Liga. Ich habe es nicht geschafft nach Elversberg, deswegen, da hatte ich Corona. Da ist mir die zweite Liga, hätte ich da voll machen können, aber das ist an mir vorbeigegangen, leider. Ich bin ja gar nicht so ein Groundhopper, aber ich fahre schon lieber irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Genau, also das erhoffe ich mir, aber ich habe natürlich auch so ein bisschen, wie Reimer, schon ein bisschen Sorge irgendwie, dass man da untergeht. Also wenn ich habe nicht viel Erste Liga geguckt, aber zwischendurch habe ich schon so Leverkusen-Spiele gesehen. Uiuiui. Granit Xhaka habe ich gerade geguckt. Passquote von 92%. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob wir da so, da warte ich mal auf deine Verteidiger-Prognose, wie wir da so aussehen. Aber gut, gegen die sahen natürlich auch viele andere nicht gut aus in der Saison. Von daher muss man da vielleicht nicht so hingucken, sondern eher, ja, wie spielt man denn gegen Mainz, wie spielt man denn gegen Kiel und irgendwie, also ich würde mich schon da unten irgendwie eher einsortieren und hoffen, dass wir nicht wie beim letzten Mal schon nach einer Saison wieder runtergehen.
Also wenn man sich anschaut, wie Leverkusen spielt, Leverkusen ist ja im Grunde ein gutes Beispiel dafür, für das, was ich vorhin gesagt habe, was Zweitliga-Fußball, Erstliga-Fußball nur so ein bisschen mit reduzierter Geschwindigkeit ist, weil Leverkusen und auch Stuttgart, die ja so erfolgreich waren, die spielen ja mit St. Pauli zusammen alle so einen relativ ähnlichen
genau,
Ball.
Genau, immer mit so abtropfen lassen können auf jeden Fall, genau. So würde ich das als Nicht-Experte sagen.
Genau, mit vielen Rotationen auch noch und so, also in den Positionen und so, einen sehr mutigen Stil im Aufbauspiel und so. Und da habe ich schon überlegt, in der zweiten Liga gab es ja am Ende schon Lösungen, die Gegner präsentiert haben, auch Leverkusen, auch wenn sie dann ja bis auf das Spiel gegen Bergamo dann doch nicht mehr verloren haben. Die hatten am Ende der Saison, haben die gar nicht mal mehr so gut gespielt. Stuttgart, ja, die haben es irgendwie einigermaßen durch.
Nur das Double geholt.
Ja, haben nur das Double geholt, genau. aber also die Ergebnisse stimmten, aber spielerisch war das vielleicht nicht mehr ganz so gut. Deshalb würde ich die These wagen, diese Saison hätte St. Pauli mit dem, was sie jetzt in der zweiten Liga angeboten hatten, hätten sie in der ersten Liga eine richtig gute Saison spielen können. Und mit richtig gut meine ich Top 8 oder so, vielleicht sogar noch weiter. Weil ich halt denke, dass man von der Spielanlage her und so, weil das relativ naja, en vogue gerade gewesen ist, relativ neu, Teams ganz lange, gegnerische Teams ganz lange, weder auf Leverkusen noch auf Stuttgart, ja auch gegen den FC St. Pauli, ganz lange keine Lösung hatten und jetzt so langsam, wie das halt so ist, dann gibt's irgendwie, irgendwer bringt Lösung auf, dann hat man Lösung, dann muss man sich was Neues überlegen und so, aber eine Zeit lang war St. Pauli in der zweiten Liga ja auf jeden Fall einfach das beste Team der Liga, sowohl von den Spielern, aber vor allem von der Spielidee, weil da niemand Lösung hatte. Und das war genauso in der ersten Liga auch der Fall. Und ich würde sagen, klar, individuelle Qualität bei Leverkusen, Stuttgart höher gewesen, aber die Probleme von gegen die Spielidee eine Lösung zu haben, die hätten auch ganz viele Erstligisten gegen St. Pauli gehabt in dieser Saison. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das, also beziehungsweise andersrum, würde die These wagen, dass St. Pauli in dieser Saison eine sehr gute Rolle in der ersten Liga gespielt hätte. Und da hoffe ich natürlich, dass da jetzt sozusagen dann nochmal eine neue Idee obendrauf kommt, nochmal Modifikation bei sowas. Aber da habe ich mich letztens bei ertappt, dass ich gedacht habe, Mensch, es ist schade, dass wir diese Saison, dass wir das letzte Saison diese Scheiße zu Hause hier gegen Braunschweig verlieren, dass wir das da irgendwie verkackt haben, weil diese Saison in der ersten Liga, die hätte ich gerne gemacht.
Ja, allerdings habe ich mir auch irgendwie Erstligaspiele angeguckt und meine Tochter hat mir gesagt, ey, warum gucken wir eigentlich immer zweite Liga? Das ist total scheiße. Und da hat sie natürlich auch nicht so ganz unrecht. Also Leverkusen und Stuttgart spielen das halt in geil, was wir spielen. Also in deutlich, deutlich geiler. Das muss man und schneller, ja, genau. Halt. Ja, also das ist schon, ja. Wir gucken mal, ob wir diese Modifikationen, wie du das nennst, dann in der nächsten Saison so hinkriegen, dass ich mich nicht nur darüber freue, in zwei neue Stadien zu fahren, die, glaube ich, also zumindest in Mainz ja auch gar nicht so geil sind.
Das hoffe ich auch. Erik, worauf freust du dich denn in der ersten Liga?
Ich freue mich drauf, dass wir uns jetzt ein paar Jahre in der ersten Liga behaupten. Und
so nämlich, meinen. Genau richtig.
Und wenn wir dann doch wieder rausgekegelt werden sollten, dann freue ich mich auf den nächsten Aufstieg. Immer positiv ja, denken. Absolut. Komm, ey, es ist nur ein Spiel. Jetzt hat es mal einer gesagt.
Alles wieder eingerissen. Mike, welches Stadion fehlt dir denn noch?
Mir fehlt nur Augsburg. Ich war in diesem hässlichen Loch in Mainz schon. Das ist
ich
wirklich auch, schlimm.
Ich habe im Fanladen gearbeitet, aber nur auf einer Tagung.
Entschuldigung, aber das ist meine Geburtsstadt.
Ja, die Stadt ist auch schön. Ich fand das alte Bruchwegstadion wirklich toll. Aber dieses Möbelhaus da rund oder mitten in eine große Parkfläche im Gewerbegebiet zu stellen, ist eine Frechheit. Also ich durfte da letztes Mal, es war natürlich auch schlimm, weil ich auch noch das Heimspiel gegen RB Leipzig dann gesehen habe, aber es war wirklich,
bist du
wirklich...
Bist Mainz gegen Leipzig gegangen?
Auf dem Rückweg aus Elversberg, weil ich war ja in Elversberg und habe die zweite Liga da komplettiert und das war wirklich in allen Zusammenhängen deprimierend, also das, da bin ich ganz ehrlich.
Habt ihr so Apps auch, wo ihr das dann eintragt?
Ja, selbstverständlich, ja, okay. Kann ich dir zeigen nachher.
Ja. Freue ich mich.
In quer.
Ja, und ansonsten freue ich mich auf weitere Reformen, die UEFA sicherlich anstrengen wird, damit wir dann auch mit Klassenerhalt auf Platz 15 in irgendeinen europäischen Wettbewerb einlaufen werden. Zusätzlich dazu, dass wir natürlich den DFB-Pokal sowieso gewinnen. So.
Aber der wird dann irgendwo anders ausgespielt, nicht in Berlin. Warum? Habe ich letztens gelesen. Ist die also gibt da jetzt die Möglichkeit, dass... Ach nee, es ging um Ligaspiel.
Ligaspiel im Ausland, das ist was ganz anderes, glaube ich, nochmal.
Ganz anders, ja.
Also,
ganz anders.
Wenn wir da nicht nach Mainz müssen, sondern stattdessen auf Bali spielen, bin ich dabei. Also kein Problem.
Ja, sehr schön. Und du, Tim?
Danke der Nachfrage, Justus. Ich freue mich vor allem, also es ist ja ein bisschen schwierig, weil man muss ja schon sagen, was so die Namen angeht, da ist zweite Liga, das ist schon ein bisschen besser, würde ich fast sagen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie denkt, so ja, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, Mainz, habe ich schon wieder alle vergessen. Und dann sieht man die zweite Liga mit Hertha, Schalke, Köln, HSV, Hannover, Düsseldorf und so. Das ist schon ein bisschen cooler, hätte ich jetzt gesagt. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich darauf, dass man sich, wie Fabian Hützler so schön sagt, dass sich der FC St. Pauli mit den Besten messen kann. Da freue ich mich sehr drauf und bin auch total gespannt darauf, wie das funktioniert. Also wie dieses mit den besten Messen funktioniert, wann da wo die Grenzen aufgezeigt werden, ob es überhaupt Grenzen gibt für diesen magischen FC St. Pauli oder ob wir jetzt einfach durchrauschen bis
Europapokal.
Yeah. Mindestens.
Weltpokal. Ich meine, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, zu Hause schon auch alle Möglichkeiten. Ne? Ich meine, das ist schon, wir haben ja hier auch, wann war das Spiel gegen Dortmund? Pokalspiel vorletzte Saison oder wann war das? In der Corona-Zeit, ne? Ja. Also, ja, mal abwarten. So, ich glaube, zu Hause kann man dann vielleicht auch noch über sich hinauswachsen. So, mal sehen.
Und da waren ja nur 5.000 zugelassen. Ich glaube, das wäre sechsmal so viel.
Ja, genau.
Waren sogar nur 2.000 damals.
Zwei sogar noch.
Oh, ja. Okay. Na dann.
Und da war aber, das war, ja, ich war da auf der Pressetribüne.
Ich auch.
Du warst auch auf der Pressetribüne?
Nee, aber ich war auch da.
Es war ja nur die Pressetribüne auf. Also die Haupttribüne. Ich war auch da.
Schön. Es war ein schöner Abend, das Pokalspiel gegen Dortmund.
Absolut.
Und Dortmund freut mich auch schon drauf, die wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Christian Streich nicht mehr Trainer bei Freiburg ist. Dem hätte ich gerne eine Frage auf der Pressekonferenz gestellt. Aber na gut, man kann nicht alles haben.
Auf welche Frage in der Presse, nein, auf welchen Trainer in den Pressekonferenzen freust du dich denn Stand heute, wo ja Vincent Kompany, glaube ich, in Bayern immer noch nicht unterschrieben hat, am meisten? Und vielleicht, wenn du sagen magst, auch auf wen am wenigsten? Letzteres musst du natürlich nicht beantworten, aber es würde uns alle sehr freuen.
Hast du die Trainer der ersten Liga im Kopf? Das ist ja die erste Frage.
Ah, oh, so im Kopf hätte ich schon. Ich hätte mich auf Tuchel sehr gefreut, weil der ja durchaus ein sehr emotionaler Mensch ist und auch emotionale Antworten gibt. Und da den mal zu konfrontieren mit etwas, ja, mit so einer Taktikfrage.
Nachdem Andreas Albers ihm drei Dinge eingeschenkt hat.
So sieht es nämlich aus. Das wäre, glaube ich, ganz spannend geworden.
Simon Zoller.
Deswegen hätte ich mich auch auf Christian Streich gefreut. Wen man natürlich schon, wen man schon mal hatte auf einer Pressekonferenz, Frank Schmidt, bei dem aber natürlich auch immer, also coole Antworten rauskommen, so, das fand ich ganz spannend. Ja, alle 18 müsste ich jetzt einmal durchgehen, aber also da gibt's auf jeden Fall ein paar Trainer, bei denen ich jetzt sage, so ja, da habe ich keine Meinung zu, sozusagen, ob ich mich darauf freue oder nicht, weil weiß ich nicht. Aber ja, so ein paar. Das finde ich schon ganz spannend. Aber wie gesagt, genau deswegen finde ich es schade, dass Christian Streich nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, Edin Terzic, der ist ja auch, der ist auf jeden Fall, hat ja auf jeden Fall einen guten Witz auch manchmal an der einen oder anderen Stelle. Das finde ich auch recht spannend, solche Trainer. Und allgemein wird natürlich das hat man jetzt schon auch in den letzten Saisonspielen gemerkt, auf der Pressetribüne, das Interesse hat unfassbar zugenommen. Da waren selbst Spiele, bei denen man sonst dachte so, okay, da ist die halbe Pressetribüne leer, die waren irgendwie auch mit vielen internationalen JournalistInnen gut gefüllt, also da wird schon einiges passieren in der kommenden Saison. Genau.
Ich glaube, wir müssen eine Pause machen.
So sieht es nämlich aus.
Sehr gut, dann tun wir das. So, da sind wir wieder und wir reden in Teil 2 jetzt gleich über Musik. Wir wollen aber natürlich erst nochmal reden darüber, wie ihr beide denn zu St. Pauli gekommen seid. Und vielleicht schicke ich einmal vorweg, wir sind quasi, Grüße an den gleichnamigen Fanclub, Blocknachbarn. Wir sitzen nämlich alle im Block 2 der Gegengerade. Und da sitzt ihr ja dann dementsprechend auch schon, seit die Gegend gerade so neu da ist, wie sie ist. Richtig? Weil sonst hättet ihr da gar keine Plätze.
Ja, auf der alten haben wir auch schon gesessen.
Auch Block 2?
Ja. Wir sitzen schon immer Block 2. Also wir sind, wir kommen von der Nord und sind in der, als wir abgestiegen sind in die Regionalliga, das war... Helft mir mal.
2003.
Ja, da sind wir in die Regionalliga abgestiegen und dann 3 Jahre, glaube ich, Regionalliga gespielt, oder? Kann das sein?
Bis ja. 2007.
Vier.
Ja. Vier sogar, ja. Und wir sind gleich, als wir abgestiegen sind und in der Nord gestanden haben die ganze Zeit davor, habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr im Stehen mit. Ich will sitzen. Und dann sind wir geschlossen tatsächlich rübergegangen, haben, glaube ich, am Anfang so, waren wir zu sechs oder zu fünft. Also Markus war eigentlich der, mit dem ich immer hingegangen bin so. Und du bist dann, glaube ich, erst hier dazugekommen, ne?
Ja, ich war auf der Nord auch häufiger dabei, aber nicht regelmäßig, also nicht so dedicated
ja.
wie ihr.
Da war das halt auch immer noch ein bisschen entspannter, dann haben wir auch irgendwie, weil man ja gestanden und man war nicht so platzbezogen, man ist dann schon früher da gewesen und so, wie das auf den Stehplätzen so ist. Und auf den Sitzplätzen hat man ja so eine ganz andere Disziplin dann, man kommt später, man hängt vorher noch irgendwie woanders ab und so und genau, ja, und dann mussten wir, als die Tribüne dann umgebaut wurde, mussten wir zurück auf die Nord, was dann ein bisschen komisch war, ein bisschen befremdlich, haben wir auf den Sitzplätzen in der Nord gesessen, was irgendwie, ja, weiß ich nicht, fand ich auch nicht so gut die Zeit.
Das war aber immer noch besser, als auf der Haupt zu sitzen, wo wir gesessen haben.
Ja, da habe ich nie, da war auf der Haupt habe ich nie gesessen. Ich habe, das, wir sind gleich auf die, ich weiß gar nicht, wie das entschieden wurde auch. Wir, seid ihr auf die Haupt gekommen?
Ja, also ja, und ganz nah an den Gästeblock, das war wirklich,
okay, ja.
Also wenn man vorher im Block 1 oder 2 gesessen hat, war das natürlich komplett anders.
Das Ding war, das war ja alles entspannt auch immer, ne? Also da konntest du dich ja irgendwo hinsetzen dann und so, da war ja nie irgendwie so ein Gedränge wie jetzt oder so, dass man immer gucken muss, hast du eine Karte und gibt's hier noch eine Karte oder so. Und naja, und jetzt haben wir natürlich dann festgehalten, ich glaube, jetzt sind wir zu 8, die wir da Dauerkarten haben, in Reihe. Genau, und das ist ganz schön, da fühlen wir uns sehr wohl.
Okay, aber das ja auch schon dann mit 2003 Regionalliga und so und vorher Nord. Wie seid ihr denn zu St. Pauli gekommen? Und jetzt hört sich das ja so an, als wenn du schon ein bisschen länger da warst.
Ja, bei mir ist natürlich, ich bin ja Hamburger und bin in Niendorf aufgewachsen, was natürlich so böse HSV-Gegend ist auch. Und bin natürlich auch, ich bin 71er-Jahrgang. Angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich habe mit 6 irgendwie angefangen, Fußball zu spielen in Niendorf. Und da gab es natürlich in Hamburg nur den HSV. So. Da hat keiner irgendwie über sich für St. Pauli interessiert. Und dann bin ich auch beim HSV gewesen, auch viel, bis in die 80er rein. Und fand es irgendwann so ätzend. Ich bin dann auch Schiedsrichter gewesen eine Zeit lang. Und mit diesem Schiedsrichterausweis konnte man dann ja in alle zu allen Spielen immer umsonst. Und dann habe ich hier immer mal geguckt und da war das nur so ein Erdwall drumherum, also war das Stadion noch gar kein richtiges Stadion und so richtig angefangen hat es dann, glaube ich, so Ende der 80er, dass ich dann hier so die ersten Spiele so richtig, wo ich dabei war und genau und regelmäßig hingegangen bin, noch nicht mit Dauerkarte. Und dann habe ich irgendwann, seit Markus kenne ich seit 95, glaube ich, und wir sind dann tatsächlich regelmäßig gegangen und haben uns dann auch Dauerkarten geholt. Und
aber muss ich mal zwischenfragen, wie kam das, dass du vom HSV zu St. Pauli gewechselt bist? Also hatte das auch was mit Punkrock zu tun? Oder?
Auf jeden Fall. Also das hatte auf jeden Fall was damit zu tun, insgesamt mit dem Stadion. Also so Westkurve, das war unerträglich in den 80ern. Also es war wirklich schlimm. Man hat da natürlich echt auch gute Spiele gesehen, also große Spiele auch. Ne? Ich weiß, wir haben irgendwie so in den 80ern gab es gegen Neapel so ein Freundschaftsspiel, da hat Maradona gespielt. So. Da habe ich Maradona gesehen, so, ne? Und da war ich irgendwie 13, glaube ich, oder so. Und das hat mich natürlich, boah, geil, wann sieht man mal so Weltspieler? Und naja, und das war natürlich Bundesliga und schon das Einzige, was es eigentlich gab. So. Und dann war wahnsinnig viel Rassismus, viel Gewalt, viele Idioten. Und dann hat man das hier so als Alternative, ich habe es als Alternative gefunden, bin so ein bisschen parallel gefahren dann eine Zeit lang und habe dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr auf HSV gehabt. So, da gab es jetzt nicht so ein Schlüsselerlebnis, eher so viele. So, und ich erinnere mich an so ein Spiel gegen Bayern München im Volksparkstadion. Da bin ich so zurückgegangen, wir waren irgendwie so ein paar Leute, wir waren ja auch nicht so richtige, schon mit Schal und so, aber wir waren natürlich auch Kids, ne? Wir waren da 15 oder so. Und dann sind wir so von Stelling durch diesen Park da zur S-Bahn gegangen und da stand ein Vater mit seinem Kind. Und der hat dann eine reingekriegt. So. Da sind dann so HSV vorbeigegangen und das Kind stand daneben und haben den Vater eine reingehauen. Und das war für mich so, oh, was gibt's denn? Was ist das? Ist das hat doch überhaupt jetzt auch nichts mehr mit Fußball oder sonst was zu tun. Und das, da, es gab immer so kleine Sachen, die mich so schockiert haben. Und das habe ich hier halt überhaupt nicht erfahren. Hier waren ja auch dann viel Rentner und so. Und das war so gemütlich alles. Und es war piesig. Und ja, und dann Punk, dann Volker Ippich, der hat mich dann, also der hat mich dann richtig abgeholt. Das fand ich dann richtig geil mit Volker. Also den fand ich echt so
super. Spaß.
Ja, mega. Also da fand ich einfach auch so als Figur wieder im Sportstudio und so, also wie, was das für ein Typ war, ey. Und das konnte man sich gar nicht vorstellen, ne? Also wie der überhaupt keine Allüren hatte und aus einer ganz anderen Ecke kam so, und das fand ich mega cool. Ja.
Okay, dann hast du 95 Markus getroffen und dann kam ja auch musikalisch da einiges bei raus, da kommen wir gleich noch drauf. Wie bist du dazu gekommen, Erik? Oder kam das dann auch erst durch Ketka?
Ja, genau, es kam, ich wurde auf jeden Fall reingezogen, also ich würde am liebsten sagen, also der Verein kam zu mir, weil irgendwie, also genau, 2001 haben wir mit der Band angefangen und Markus und Reimer waren halt glühende St. Pauli-Fans und sind da regelmäßig hingegangen und da hatte ich dann oft die Gelegenheit, einfach mitzugehen und was ich dann häufiger gemacht habe. Dann ist mein WG-Mitbewohner Heini, hat dann irgendwann beim Fanladen auch angefangen zu arbeiten. Dann habe ich irgendwann Heiko kennengelernt und habe einfach so, oder hier, Oke hat früher unseren, also ziemlich früh schon unseren Digitalvertrieb gemacht. Also ich war irgendwie so umzingelt von St. Pauli-Fans. Und es war irgendwie, und ja, ich habe immer hier in der Nähe gewohnt, so in der Tatenstraße und fußläufig so, und habe das halt natürlich immer mitbekommen, so, und wenn Spiele waren und ja, irgendwann habe ich angefangen, dann auch regelmäßig hinzugehen, so, weil sowieso alle hingegangen sind.
Da konntest du dich dann nicht mehr gegen wehren.
Ich wurde da so reingezogen, genau. Irgendwann konnte ich mich nicht wehren, wollte mich auch nicht mehr wehren und
jetzt kommen wir zu dem schwierigen Part in dieser Sendung, weil ich muss über Musik reden. Justus lacht dann schon immer. Ich kann aber dazu sagen, dass Justus letztes Mal gesagt hat, derjenige, der am wenigsten Ahnung von Musik hat von uns allen, den sehe ich am häufigsten auf Konzerten. Und das ist natürlich in erster Linie durch Tees und euch bedingt.
Wieso, warst du beim Roland-Kaiser-Konzert, Justus, oder?
Ey, bitte, Roland-Kaiser ist, nee, da gehe ich nicht hin.
Da warst du schon zu oft, nämlich.
Nee, ist nicht richtig. Howard Carpendale wäre es gewesen. Aber Howie, da geh ich,
der geht wieder auf Tour.
Da gehe ich nicht mehr hin, seit er sein erstes Comeback gemacht hat, habe ich gesagt, jetzt habe ich mit dir gebrochen, das sehe ich nicht mehr ein.
Die 20.
Das geht mir bei Slayer auch so. Ich spiele auch wieder. Schrecklich. Zum Glück nur in den USA, muss ich mir nicht überlegen, ob ich da hingehe.
Ich werde nachher noch eine Brücke zu Helene Fischer schlagen können. Und ihr werdet überrascht sein, wie ich die hinbekomme. Auf jeden Fall ist haben Reimer und Markus sich kennengelernt bei Rantanplan. Mhm. Und da habt ihr beide bis 2001 gespielt.
2000, ja.
Ja, okay.
Genau. Dann gab es eine kurze Pause und dann haben wir Ketka gegründet.
Und dann habt ihr Ketka gegründet. Und das war gleichzeitig ja die Geburtsstunde vom Grand Hotel Van Cleef, weil, so kann man nachlesen, ihr kein anderes Label gefunden habt, was euch veröffentlichen wollte.
Genau, ja.
Markus hatte aber da schon, also Markus war ja vorher auch bei But Alive, da hatte er auch schon das, ich weiß nicht, BA-Label, BA Records, wie auch immer. Und das ist dann quasi mit in Grand Hotel aufgegangen. So
genau.
Ungefähr habe ich das rekonstruiert.
So kann man das ungefähr sagen. Genau. Okay. Markus war schon so DIY-mäßig unterwegs und hat die Bad Alive-Platten rausgebracht und auch die ersten beiden Weekersens-Platten rausgebracht. Und wir wollten aber eigentlich nicht eine eigene Plattenfirma. Wir wollten eigentlich Künstler sein. Also die Idee war eigentlich, wir sitzen zu Hause und schreiben Lieder und irgendwann können wir vielleicht davon leben. So. Und dann wollte das aber keiner. Dann haben wir hier ein Showcase gespielt und da und hier im Schlachthof noch früher irgendwie und was jetzt das Knus ist und haben uns wirklich Mühe gegeben und überall sind wir aufgetreten und haben gemacht und alle großen Plattenfirmen eingeladen und die wollten alle nicht. Und dann kannten wir Tees schon. Und Thies war ein bisschen in derselben Situation mit Tomte. Der hat die zweite Platte auch selber gemacht, rausgebracht. Und ist businessmäßig so, das geht besser so, das wussten alle, er auch. Und dann haben wir uns so zusammengetan und haben dann das Grand Hotel Van Cleef gegründet und gesagt, wir machen das selbst.
Und seid ihr da auch gleich in der Feldstraße in dem Gebäude gewesen,
Nein, wo
ihr
jetzt seid? In der Stresemannstraße waren wir.
Am Blitzer.
An der Blitzanlage in der Stresemannstraße, ebenerdig. Und es war so ein freies Büro, was die Astra-Stube damals noch hatte. Die hatten da ihre Büros drin und wir hatten dann das zur Straße gekriegt. Ja, furchtbar. Haben wir dann so ein 56K-Modem gehabt. Hees hat die Presse gemacht und war immer mit seinem Rechner an dem Modem. Und wir durften immer nur ab und zu und so und haben uns das dann so geteilt. Ja. Genau, steiniger Anfang. Und dann ging das aber relativ schnell. Dann haben wir das Büro vom Schlachthof übernommen, der dann ja zugemacht hat. Und die hatten im neuen Kamp 25, das ist praktisch genau an der Ecke
Wo der Portugiese unten war.
Genau, wo unten der Portugiese drin war und jetzt ist da so was Komisches von
dem weiß ich nicht,
wo das war. Naja. Und da haben wir dann Büroräume gehabt und sind dann in Karostar gezogen. Das ist das Gebäude vom Knus gegenüber. Und jetzt sind wir in der Feldstraße 36 gegenüber vom Bunker und da fühlen wir uns auch ganz wohl.
Okay. Und wie bist du zu Ketka gekommen? Wurde da gecastet?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Anscheinend nicht.
ich musste mich tatsächlich entscheiden zwischen Tomte und Ketka. Ich wurde wirklich innerhalb von zwei oder drei, ich glaube innerhalb von zwei Tagen von Thees und von Markus gefragt, ob ich nicht Gitarre spielen will in deren Band und habe mich dann für Ketka entschieden.
Und warum?
Markus macht irgendwie einen seriöseren Eindruck. das war, also wir hatten so einen sich überschneidenden Freundeskreis. Ich habe Thees irgendwann kennengelernt, in der Mutter, ganz klassisch. Und habe irgendwann mal dann, nachdem wir uns häufiger abends über den Weg gelaufen sind, ihm gesagt, dass ich auch so kleinere Hamburger Hardcore-Bands schon durch die Gegend gefahren hatte. Auf Tour so und dann wollten Tomte halt auch mit Die Sonnige Nacht,
ja,
hieß die Platte, auf Tour gehen und da war ich dann der Fahrer. Und dann kannte ich Thees schon mal und dann war ich irgendwann mal mit Jan Müller und Rasmus Engler unterwegs und die meinten, wir gehen jetzt noch auf eine Party. Und das war eine Geburtstagsparty von Markus Jusch. Und dann habe ich da Markus kennengelernt und ja, lange Geschichte. Irgendwie hat er mich dann halt irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, vier Konzerte also zu proben gemeinsam, um vier Konzerte zu spielen. Und das waren dann die ersten vier Konzerte, mit Ketka als Vorprogramm von Tomte unterwegs waren. Und nach diesen vier Konzerten haben wir uns halt zusammengesetzt und gedacht, ja, okay, das war doch eigentlich ganz cool, hat gut funktioniert. Wollen wir das so weitermachen? Ja, und jetzt sitzen wir hier. 23 Jahre später.
Und inzwischen hast du eine Dauerkarte bei St. Pauli, genau.
Habe ich nicht.
Hast du nicht? Wie?
Aber also, ich bin Mitglied seit 10 Jahren, immerhin.
Okay, aber du gehörst zu diesem 8-Ticket-Fundus, den das Grand Hotel verwaltet, oder?
Genau, ich teile mir eine Karte mit Katja, die mit einem Musiker zusammen ist und ein Kind hat und die kann halt einfach ganz oft nicht.
Ja. Und, so ein Pech.
Genau. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es halt einfach eigentlich immer die Möglichkeit, dass ich dann doch entscheiden komme auch.
Okay. Musikalisch habt ihr ungefähr alle 3 Jahre ein Album rausgebracht. Also 2002, 2005, 2008, dann 4 Jahre Pause bis zwischen den Runden 2012, 2017, also 5 Jahre später, Ich versus Wir. Und dann habe ich ein Interview bei bnn.de aus Karlsruhe von 2019 gefunden, von Erik. Da hast du noch gesagt, wir sehen aber zu, dass wir jetzt mit dem Nächsten uns nicht wieder so viel Zeit lassen.
Das sagen wir immer. Das sagen wir jetzt auch wieder.
Und das hat nicht so ganz geklappt. Also es hat jetzt 7 Jahre dann gedauert.
Hey, Pandemie.
Ja, okay. Das war 2019 noch nicht absehbar. Das stimmt natürlich. Dieses Interview hat aber einige ganz schöne Zitate. Unter anderem wirst du darauf angesprochen, wie das denn jetzt so ist mit rechts und links und so. Und hast du gesagt, naja, damals Anfang der 90er gab es noch rechte, linke und neutrale. Das geht heute nicht mehr. Quatsch, vergesst es. Die Zeit ist vorbei. Und jetzt habe ich mir den Satz zweimal reinkopiert. Das ist natürlich total bescheuert. Und im nächsten Satz hast du dann auf jeden Fall, jetzt muss ich es doch frei zitieren, Helene Fischer erwähnt. Weil es ging dann darum, dass doch Prominente mehr sich äußern sollten, generell zu politischen, zu gesellschaftlichen Themen. Und da hast du gesagt, naja, da haben sich ja viele sehr lange geziert. Aber inzwischen selbst Helene Fischer muss sich öffentlich äußern und positionieren und tut dies auch. Und das finde ich schon mal ganz gut. Damit hast du natürlich nicht gesagt, dass du Helene Fischer magst, aber ich musste diesen Satz jetzt hier fallen lassen, damit ich das einmal hier verbreiten kann. Nichtsdestotrotz habt ihr ja ein sehr politisches Album damals schon gemacht, natürlich die ganze Zeit über. Jetzt ist aber auf der neuesten Single auch diese schöne Songzeile Unser politisches Album seit, oh bitte, ich bin ganz kurz eingeschlafen, aus auch für mich die sechste Stunde. Wie, jetzt habe ich sehr viel geredet, ohne eine Frage zu stellen, fällt mir gerade auf, das ist gar nicht so gut. Das muss ich jetzt irgendwie noch retten.
Hey, die Frage muss jetzt sitzen auf jeden Fall.
Ja, die Frage muss jetzt sitzen.
Ich bin ganz gespannt.
Oh Mist, da haben wir jetzt aber ganz tief in die Scheiße geritten. Nein, also ich habe versucht natürlich auch zu dir ein bisschen mehr zu googeln. Du hast jetzt nicht die ganz große Anzahl an Interviews oder ich war einfach beim Googlen sehr schlecht. Wie hast du denn damals diese Politisierung 2019 schon absehen können, was da sich da in den nächsten Jahren entwickelt? Weil das war von den Statements her ja, das hätte man auch heute vor den Wahlen im Osten nochmal so genauso sagen können.
Ja, aber da gab es ja die AfD auch schon.
Genau, die wurde auch dann noch thematisiert genau, im weiteren Interview.
Und darum ging es auch ein bisschen. Und ja, genau. Also, dass eben wir uns das einfach nicht mehr leisten können, in der Demokratie neutral zu sein. Das ist so ein altes Schulhofding aus den 80ern für mich. Man kann sich nicht drum rumdrücken so und genauso halt, wenn Leute sagen, dass Sport nicht politisch ist, so, dann sage ich auch mal, alles ist politisch und Sport ist sowieso politisch auf jeden Fall. Also und muss es halt auch sein. Wir leben halt in hochpolitischen Zeiten und deswegen sind unsere Platten halt auch sehr politisch geworden, so die letzten beiden auf jeden Fall.
Das war ja aber am Anfang. Also sie waren vielleicht nicht so politisch, aber politisch waren sie ja von Anfang an. Und das habt ihr ja eigentlich mit auch But Alive und Rantanplan ist das ja quasi in der Historie der einzelnen Bandmitglieder schon immer so gewesen. Hat sich das in den letzten Jahren jetzt nochmal verstärkt? Und vor allem war dann ja auch 2017 dann, glaube ich, da habt ihr auch in dem Interview drüber gesprochen, dass das Statement von Angela Merkel zu wir schaffen das und der Flüchtlingskrise insgesamt, oder Flüchtlingskrise ist ja schon ein falsches Wort, also zu den vielen Flüchtlingen, die da nach Deutschland kamen, dass das nochmal auch ja bei euch so ein bisschen das Bewusstsein geweckt hat, okay, wir müssen jetzt uns einfach auch hier positionieren.
Ich glaube, dass die Außenwahrnehmung immer ein bisschen eine andere ist als unsere eigene. Also ich, wie du sagst, wir sind schon immer irgendwie politisch denkende und handelnde Menschen gewesen so und kommen da auch her, sind so punk-sozialisiert und kommen aus so einem DIY-Umfeld, haben gerade mit der ersten Ketka-Platte das vielleicht nicht so nach außen getragen, weil wir privat in anderen Situationen waren und weiß ich nicht, viel sich um einen selbst kreiste, irgendwie Studium hingeschmissen, Freundin weg und man hatte so einen anderen Fokus. Bei der zweiten Platte war es schon ein bisschen anders, also Deich ist auf jeden Fall auch ein hochpolitischer Song und ich glaube, das ist Wir schreiben Songs irgendwie, wir gucken uns an, was passiert um uns rum, was beschäftigt uns gerade und das schreiben wir und das bringen wir zum Ausdruck und das ist natürlich aber auch nur immer, das sind Momentaufnahmen. Ich meine, da sind jetzt, wie viele Songs haben wir auf der Platte? 12? 12 Songs. Natürlich spielt sich in meinem Leben noch anderes ab als diese 12 Songs oder so, über die wir schreiben und klar haben wir auch noch ganz andere Baustellen, über die wir vielleicht nicht schreiben können, weil sie zu komplex werden oder weil sie Themen sind, die man mit einem Song gar nicht irgendwie erfassen kann in 3 Minuten. Und aber klar sehen wir das auch. Und insofern ist, glaube ich, die Wahrnehmung, die jemand von außen auf uns hat, eine ganz andere, als wir das so selber haben. Aber also für mich sind wir, reden auch viel über Politik, beschäftigen uns viel damit, positionieren uns klar, sind dabei, wenn es Aktionen gibt und sind gern dabei, wenn es Aktionen gibt, irgendwie, die wir unterstützenswert finden und gut finden. So.
Und trotzdem ist es ja so, dass gerade bei der, also in der, sagen wir so, bei professionellen MusikerInnen ja oft, also zumindest was so Mainstream-Musik angeht, dass man da lange Zeit Politik ganz bewusst außen vor gelassen hat.
Klar, natürlich, ja.
Und du verschreckst natürlich auch Leute, also wenn du dich positionierst.
Habt ihr das eigentlich? Also, dass ihr viel, ich meine, du sagst es ja, ihr kommt ja sozusagen...
Nee, wir weniger. Ich habe jetzt also so Mainstream-Musiker.
Nein, genau. Aber also erlebt ihr das auch, dass ihr mit eurer Musik, auch mit der politischen Ausrichtung, die ihr dann ja durchaus nach außen, ja, ganz klar und deutlich und wie ich finde ja auch sehr gut und richtig repräsentiert und darstellt, dass ihr da irgendwie auch Leute mit vor den Kopf stoßt, die... Dann ja, ganz bewusst sagen, ey, ihr seid die Letzten.
Weiß man immer nicht so genau. Ne? Also jetzt so persönlich in unserem Umfeld nicht. Und wenn ich dann doch mal in die Kommentarspalten gucke, dann ja, erstaunlich viele Leute geben da ihren Senf ab, dass sie da keinen Bock drauf haben, wenn wir uns da klar positionieren. Da frage ich mich dann auch immer, ob das erstmal echte Leute sind oder was das für Leute sind. So. Also da geben wir natürlich nichts drauf.
Und andererseits finde ich das auch legitim, irgendwie Entertainment einzufordern. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht erwarten, dass jeder sich irgendwie tief mit irgendwelchen Sachen beschäftigt.
Absolut.
Da draußen sind natürlich ganz viele Leute, weiß ich nicht, die arbeiten irgendwie 10 Stunden am Tag und dass sie dann nicht noch nach Hause kommen und irgendwie sich irgendwie tief in die Texte von uns begeben, da habe ich volles Verständnis für. Und wenn die dann irgendwie leichte Berieselung brauchen, dann ist das auch okay so. Und das muss Musik natürlich auch leisten können, leichte Unterhaltung zu sein. Und darum gibt es ja verschiedene Genres und so. Und dann kann man sich das raussuchen, was einem vielleicht gerade gut tut oder gefällt, ne?
Aber es kommt nicht vor, dass ihr Ärger bei Konzerten habt, Leute auftauchen, auf die ihr keinen Bock habt. Habe ich mich vorhin gefragt, als du gesagt hast, du warst in Delmenhorst und fühltest dich überhaupt nicht wohl. Ich meine, ihr spielt ja überall sozusagen, also zumindest in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern. Habt ihr da irgendwie Probleme schon mal gehabt bei Konzerten?
Ich finde, es ist weniger geworden. Ich erinnere mich so an diese Phasen, so Rock am Ring, Rock im Park, wo dann Böse Onkels T-Shirt und dann laufen da irgendwelche rum mit irgendwelchen schwedischen, norwegischen Death Metal Bands, die dann da irgendwelche Runen haben. Ich kenne mich da halt auch null aus, so, ne? Aber da gibt es wohl irgendwie ganz böse und wo ganz viele dann auch sensibel reagieren, zu Recht ja auch, und ich auch, und ich habe da auch keinen Bock drauf, aber wir wissen natürlich auch, dass so ab 500 Leuten, dann kommen langsam auch Leute, mit denen ist man vielleicht nicht immer so einer Meinung in allen Themen, und auch das müssen wir natürlich irgendwie aushalten können. So. Aber ich weiß, dass wir es gab so ein Rock am Ring-Ding, wo dann die Bösen Onkels spielen sollten, und dann haben sich alle möglichen anderen Bands irgendwie zusammengetan und haben gesagt, dann spielen wir nicht. Und also so
Silbermond, Fettes Brot, ja, wir, genau, und noch andere. Ja. Da war halt die komplette Alternate-Stage, war dann einfach nicht mehr bespielt.
Genau.
Und da haben die dann eingeknickt und haben die Onkels wieder ausgeladen. Ne, wer weiß, was der wahre Grund war, aber wir haben uns jedenfalls ganz gut gefühlt alle.
Ja.
Aber wir haben natürlich also erstmal nicht solche, Bombendrohungen, so wie Feine Sahne oder also ne, die halt, glaube ich, häufiger bedroht werden, dass ihre Konzerte überfallen werden. Also wenn die eben dann auch in bestimmten Regionen in kleineren Jugendclubs spielen, auch so, was wir einfach auch nicht machen, muss man auch mal sagen. Also Klar haben wir auch schon in super kleinen Klitschen in Thüringen gespielt. Aber da hatten wir einfach auch nie so Probleme. Ich glaube, wir sind da nicht so die plakative Angriffsfläche für solche Leute.
Ich glaube, wir sind denn auch so ein, so, ich erinnere mich auch an Zeiten bei Rantanplan irgendwie, wo wir dann auch mal an der Tankstelle irgendwie aufs Maul gekriegt haben oder so nachts, weil dann da irgendwelche rechten Halbstarken irgendwie meinten, sie brauchen noch ein bisschen Abwechslung für den Abend. Und sowas haben wir mit Ketka nicht. Da sind wir, glaube ich, dann schon politisch relativ klar, aber dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Alter raus, wo man sich dann noch so in die Haare kriegt.
Ich glaube, also, dieses Interview, auf das du dich bezogen hattest, das ich gegeben hatte vor einigen Jahren.
Danach gab es aufs Maul.
Nee, aber danach hat tatsächlich so ein AfD-Typ versucht, online so einen Shitstorm aufzubauen gegen uns. Und vielleicht auch insbesondere gegen mich, aber das hat nicht funktioniert, da wurde er zurückgepfiffen. Also das konnte man auch nachlesen, so in den Kommentaren unter seinem Post, so was denn da los wäre, was das für ein Scheißband, was das für ein blöder Typ ist da. Und ich sage, ey, jetzt bitte lass uns nicht mit irgendwelchen unwichtigen Rockbands aufhalten hier.
Also das war
2019. War ein bisschen schade, ich hätte gerne so einen Shitstorm erlebt.
Ja, ich werde das dann auf jeden Fall verlinken. Also ich weiß dann auf jeden Fall, auf welche Textzeile er sich oder welche Interviewzeile er sich bezieht, weil du hast dann natürlich gesagt, also man muss jetzt hier auch gar nicht drum rumreden. Das sind jetzt für mich nicht irgendwelche Neurechte oder solche Wörter, benutze ich gar nicht, hast du gesagt, sondern das sind für mich Nazis, fertig, aus. So, dass der das nicht gut fand, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Würde ich aber genau so auch wiederholen jederzeit.
Kann ich mir vorstellen. Gut, was passiert denn, wenn man mit einem Album auf Platz 1 der Charts landet? Das war ja bei Grand Hotel bisher noch nicht der Fall. Das hat ja auch der Herr Uhlmann bisher noch nicht geschafft, der zweimal allerdings, auf die 2 gekommen
allerdings.
Ist.
Wir haben uns alle Porsche und Villa gekauft.
Oh, das sollte doch die Überleitung sein.
Eigentlich. Entschuldigung.
Vom Erstligisten zu Platz 1 der Charts. Das haben wir jetzt völlig... Haben wir jetzt... Hast du schon wieder irgendwas falsch gemacht heute? Oh. Ja. Ich wollte die Frage...
Wir wissen es zu schätzen. Ihr habt euch Gedanken gemacht. Schön. Das ist... Natürlich bedeutet das nicht so viel wie der Aufstieg in die erste Liga. Das ist ganz klar. Macht sich dann auch nicht so bemerkbar. Aber das ist natürlich... Man arbeitet so ein bisschen... Wenn man eine Platte rausbringt und auch die Leute im Grand Hotel, nicht nur die Band, sitzen dann natürlich dran, die Promoter und so, und versuchen das Bestmögliche für diese Platte. Und wir versuchen natürlich dann auch irgendwie auf Stückzahlen zu kommen und was zu verkaufen. Das ist natürlich auch immer noch wirtschaftlich zu denken, das Ganze. Und insofern, gerade so als Labelbetreiber, freut uns das natürlich so und ist dann auch schon eine Ehrung so. Und das Ding steht jetzt auch im Büro und immer noch so um das Fenster so ein bisschen. Stelle ich das immer davor, dass das Fenster nicht zugeht, wenn es zieht.
Was für ein Ding denn?
Das ist so eine Plastik, also es ist so ein Plexiglas. Wie nennt man denn sowas?
Das ist so aus ist Plastik, nicht mal aus Glas?
So ein durchsichtiges Plastikding mit so einem kleinen Sockel.
Auch. Goldener Blogger haben wir auch, genau so ein Plastikding.
Na, aber ist das ein Pokal oder ist es noch so eine goldene Schallplatte?
Kann man draus trinken?
Kann man leider nicht. Leider nicht. So ein Rechteck. Kann man leider nicht.
So ein Rechteck.
Es ist so ein Plastikteil, wo dann draufsteht Platz 1 und dann ist da dieses Zeichen von Media Control oder ich weiß gar nicht, GfK, glaube ich, ist es mittlerweile, die das da alles auswerten, die großen Statistiker, die dann alles zählen, was man zählen kann in Deutschland, und die verwalten dann mittlerweile auch die Charts. Genau, und wenn du denn den ersten Platz kriegst, dann kriegst du ein so ein Ding. Und
nur eins.
Wenn du zweites willst, musst du 140 Euro zahlen. Dafür ist es zweites.
Wollten wir natürlich nicht.
Haben wir nicht gemacht. Und darum haben wir jetzt nur das eine und das steht bei mir im Büro. Und und hält jetzt immer das Fenster auf, damit es Zugriff nicht zu.
Schon total zerkratzt.
Nein, das ist ich passe schon.
Und ein Rillweg-Aufkleber ist drauf.
Und kommt da jemand vorbei und überreicht das feierlich oder kommt das mit DHL?
Das schicken die mit der Post. Das haben die, und wir waren ja auf Tour und dann haben die das nach Wiesbaden geschickt, dann war das schon so ein bisschen absehbar und das kommt dann auch tatsächlich pünktlich. Ich weiß gar nicht, ob sie es dann zu den anderen auch schicken, ob es da mehrere gibt dann oder so, wie die das machen, aber Wir haben in Wiesbaden gespielt und das ist die Charts kommen immer am Freitag raus. Und dann haben wir da auch ein Gläschen Prosecco getrunken, ne? auf der Terrasse im Schlachthof Wiesbaden.
Erfährt man das vorher?
Ja, es gibt so Trends eine Woche lang. Mhm. Also du fängst praktisch an, Freitag die Platte zu verkaufen und dann wird jeder Tag gezählt. Und dann kriegst du immer einen Trend am nächsten Tag und dann siehst du, wo stehst du, was hast du verkauft und so und was haben die anderen verkauft und wer ist die Konkurrenz überhaupt. Und davon ist es natürlich auch dann schwer abhängig und wir haben da eine ganz gute Woche auch erwischt, das muss man auch sagen. Ja, und dann wussten wir im Grunde Donnerstag eigentlich, so Mittwoch hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, das sieht ganz gut aus. So. Ja.
Und was zählt da jetzt alles rein? Also da natürlich CDs im Handel wahrscheinlich ja immer
genau.
noch. Schallplatten. Und dann Downloads und bei iTunes, Amazon ja, und wie es ne? alles heißt. Ja. Streams auch, weil Stream habe ich mich gefragt, ich streame ja in der Regel Songs und nicht Alben, oder?
Mhm. Und
oder zählen die dann dazu?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich erst recht nicht.
Wer das aufklären kann, gerne in die Kommentare.
Ich weiß es wirklich nicht. Also wie
die, ja, aber es gibt ja auch Leute, die streamen wahrscheinlich Alben, weil sie ja wissen, am Freitag bringt Ketka ihre neue Platte raus. Also höre ich mir freitags morgens die neue Platte an.
Aber wenn du nur die Hälfte hörst, ne? Zählen ja. die dann als ganze Platte?
Reiner Ort, schreib mal was in die Kommentare. Das
ist wie beim Hoppen, wenn du eine Halbzeit siehst.
Ah, eine Halbzeit, ja. Das muss sein. Das würde ich zählen.
Ich denke auch, dass sie sich daran orientieren.
Ja, Regularien, die kenne ich wirklich. Ich weiß aber, dass irgendwie die Streams nicht so viel zählen. Also das ist auch eine unterschiedliche Gewichtung noch. So. Und wir, also wo wir punkten sind, ist Vinyl. Also LPs, das ist schon das, was wir mittlerweile so am stärksten verkaufen.
Und zählt eine LP drei CDs, oder?
Das weiß ich halt nicht genau. Also diese Wertung, das kann ich dir leider nicht...
Für den zahlenaffinen Mike ist das natürlich
kaum auszuhalten, ja, man merkt es ja. schon.
Da sind wir doch noch zu sehr Künstler.
Zum Glück, ja.
Okay. Ich habe letztens rausgefunden, dass eine meiner Lieblings-Punk-Bands namens Pisse,
aus Hoyerswerda.
Ja, genau. Dass die TikTok-Stars sind, weil einer von denen.
Wahnsinn, auch schon lange jetzt.
Ja, ja, toll.
Und die
ja.
Zahlen gehen nicht runter.
Das ist total krass. Ist unfassbar. Ab und zu mal so. Ich habe nämlich letztens auf einer Streaming-Plattform die Musik gehört und gedacht, wieso wird denn das Lied millionenfach gehört? Und gedacht, sind die alle irre? Oder
ich
was?
Möchte
was
dein Fahrradsattel sein.
Ja, genau. Und da läuft das über Streams. Da geht's ab. Ich glaube, die haben... bisschen mehr Erfolg über
alles
die Streams
richtig,
als über Vinyl. Ja,
ja ich glaube, die haben einfach, also da, ich weiß nicht, ob die alles richtig gemacht haben oder es einfach so passiert ist. Ne?
Das genau.
ist
ja, ja, das war glaube ich nicht, da haben die nicht drauf hingearbeitet. Nee. Vor allem nicht mit dem Song. So. Und,
nein, das kann man glaube ich auch nicht.
Nee. Also, aber das ist halt so großartig, dass so einer Band das passiert. Also das ist ja schon so one in a million. Und dass es die trifft, die Band Pisse aus Hoyerswerda, die es auch schon ewig gibt und einfach auch so also sehr ungewöhnlich agiert. Also niemand weiß, wer die Bandmitglieder wirklich sind, wie die heißen. Die sind also eigentlich, es gibt so gut wie keine Interviews. Es gibt eins mit Linus Volkmann, wo er auch scheitert, wie er auch selber zugibt in dem Interview an der Band. Also die sind also so ein bisschen anders. Und dass ausgerechnet die halt so massiven Streaming-Erfolg haben, ist einfach großartig.
Ja, ich habe, glaube ich, 4 Live-Konzerte von denen schon gesehen. Keins hat länger als eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, einmal hat es länger gedauert, weil die Vorband waren sie auch.
Aber mit Sturmhauben. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Geil.
Wow. Immer gut.
Aber auf TikTok seid ihr nicht?
Nein, sind wir tatsächlich nicht. Und ich bin jetzt gerade immer so ein bisschen, wir haben gerade relativ zur Europawahl jetzt, passiert auf TikTok gerade ganz viel, weil natürlich ganz viele versuchen, irgendwie die Jugend und die gerade die jüngeren Leute mobil zu machen zur Wahl und so, was ja per se erstmal eine gute Sache ist. Und wir deswegen relativ viele Anfragen gekriegt haben und ich jetzt immer schon wir am Diskutieren sind, ob wir jetzt einen TikTok-Account noch eröffnen müssen oder nicht. Und vielleicht stehen wir kurz davor, ich weiß es noch nicht genau. Wir sind da noch nicht entschieden. Aber wir wissen halt auch nicht, wie wir das füttern sollen.
Ja, wir auch nicht, aber wenn ihr das macht, dann nehmt uns bitte unter eure Fittiche. Schauen wir uns erst an, wie ihr scheitert und dann...
Ja. Man muss sich echt mit anderen Leuten unterhalten, ne? Also nicht, weil ihr... Oh Mann, das ist auch ein Scheißsatz, wenn man gestern in einem Podcast hat. Ne? Nein, aber ich habe das Gefühl, also auch bei mir bei der Arbeit ist es auch so, wir haben einen Instagram-Account und einen YouTube-Channel und sowas. Und da ist auch die Frage, ich arbeite ja mit Jugendlichen, eigentlich brauchen wir einen TikTok-Kanal, so. Und alle stehen davor und sagen... Scheiße, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was soll ich eigentlich machen? So, und genau so ist ja hier das Gespräch auch. Und eigentlich muss man sich natürlich echt mit Leuten unterhalten, die irgendwie nicht mehr nur 25 Jahre jünger sind, sondern 35 Jahre jünger sind wahrscheinlich jetzt von selber.
Ja.
Ja. Also ob die es einem dann erklären können, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall eher als, wo man sich so umgibt.
Also, wer sich gut mit TikTok auskennt und schon immer mal wahlweise das Grand Hotel oder den Millanton auf TikTok ganz weit nah ran an Pisse bringen wollte, der meldet sich bitte bei unserer Redaktionsadresse. Oder beim Grand Hotel. Wir vermitteln das gerne. Du meine Güte, wie sind wir da hingekommen? Ihr habt ganz viele Konzerte noch vor. Ich habe vorhin durchgezählt, es sind 26 im Sommer, dabei 25 alleine von Mitte Juli bis 1. September, wo wir ja schon festgestellt haben, das fällt dann auch in den Zeitraum des Saisonstarts, wo ihr also definitiv nochmal in der Terminplanung für die nächsten Jahre arbeiten müsst. Die Europapokal-Quali ist immer noch ein bisschen früher, ne? Müsst ihr nur für nächsten Sommer schon dran denken.
Ja, Europa-Tour.
Nee, das kommt ja dann erst übernächstes Jahr, oder?
Wir müssen ja keine
Quali. Nee, wir müssen nicht Quali, weil wir den Pokal gewinnen. Da ist man direkt dabei. Ja, okay, Entschuldigung.
Ja, oder unter die ersten vier kommen.
Ja, ich wollte Hürzler jetzt nicht ganz so unter Druck setzen. Man muss ja noch ein bisschen Luft nach oben bleiben dann. Ich habe die Liste so durchgeguckt. Da sind bestimmt ganz viele tolle Orte bei. Highlight habe ich für mich aufgeschrieben, 24.07. Roncalliplatz. Ist das so oder ist das gar nicht so speziell?
Doch, das ist schon speziell, auf jeden Fall. Weil das ist schon besonders. Also A, groß. Dann irgendwie Dom, Köln mittendrin so, das hat schon was, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Da seid
ihr auch, ne, oder?
Ja, dann nehmen wir Tees mit, genau. oder eher uns. Ja. Das gucken wir nochmal. Ja.
Und das seid aber, also nur ihr, das ist dann nicht noch irgendwie ein Festival drumrum, sondern wahrscheinlich an den Tagen vorher und nachher andere, aber an dem Tag ist es
tatsächlich ist beide. Es so, ja.
Sind wir nicht so
guck mich so zweifelnd. Wir haben selber Zweifel. Jetzt guck du nicht.
Nein, ich gucke eher zweifelnd. Ich gucke eher.
Ich glaube eigentlich,
neidisch, weil ich nicht dabei bin.
Eigentlich sollte Nigel Kennedy da Geige spielen und der hat abgesagt oder irgendwie. Ja, und dann sind wir da so reingerutscht. Das habe ich mir sagen lassen von meiner Schwester, die große Nigel Kennedy Fangirl ist. Und sehr verwundert war, dass jetzt ihr Bruder da stehen soll, statt ihr.
Du kannst doch gar nicht.
Ja. Naja.
Jetzt weiß ich aus einem anderen Podcast, dass Tees eine besondere Verbindung zu Köln hat und ihn als Köln als einen seiner Lieblingsorte für Konzerte genannt hat in diesem Podcast. Was sind denn eure drei Lieblingsorte oder fangen wir mal an mit abseits von Hamburg, da gehe ich jetzt mal von aus, was so Konzerte angeht?
Wien, Köln, ja. Definitiv Köln immer wieder.
Ja.
Ihr könnt ja nicht das gleiche wie Tees nehmen, weil ich glaube, der hat auch Wien und Köln genannt.
Ja, die Leute wegen der Stadt oder wegen der BesucherInnen?
Wegen der BesucherInnen, weil die einfach enthusiastisch sind und also in Köln ist es halt einfach, da haben wir bei der vorletzten Tour das größte Konzert überhaupt gespielt. Also da kommen einfach 4.000 Leute, wenn wir da spielen. Und eine neue Platte haben, ne? Muss man dazu sagen. Und das ist einfach massiv so. Die Leute haben da Bock. Die sind einfach gewohnt, auch auf Konzerte zu gehen, glaube ich. Und vielleicht spielt auch so ein bisschen dieses Frohnatur-Ding mit rein. Also die sind auch irgendwie ein bisschen locker und machen dann auch mit und in Köln kann es auch mal passieren, dass bei einem Ketka-Konzert die ersten paar Reihen anfangen zu tanzen. Moshpit.
Verrückt.
Ja.
Wo ist das dann in Köln? Welche Location?
Palladium.
Das war jetzt Palladium.
Ja. Okay. Genau.
So, das sind zwei. Tim hat nach drei gefragt. Habt ihr noch einen
dritten? Also ich muss auf jeden Fall, ist es für uns natürlich immer was Besonderes, ins Ausland zu kommen. Und darum könnte ich Graz auch noch droppen, wo wir immer sehr, sehr gute Konzerte
haben. Oh, da spielen wir jetzt haben. Auch wieder in einer ganz tollen Location. Ne?
Jetzt spielen wir draußen.
Oben auf dem, auf dem Berg. So, ja, beim Uhrturm.
Ach, es gibt schon viel. Und Hamburg ist natürlich auch für
uns immer. Wollte ich gerade sagen, jetzt komm noch mal kurz hier Hamburg. Also.
Immer geil, in Hamburg zu spielen. Und jetzt haben wir ja fast auch alles durch jetzt mit der Sporthalle, wo wir ja auch so ein bisschen unsicher waren und nicht wussten. Und natürlich viele auch, wieso spielt ihr da denn jetzt? Das ist alles scheiße, was ich da bis jetzt gesehen habe und so. Und ich
aber danach nicht mehr.
Fand, das war ganz gut.
Ja, alles. Danach also
für uns war das echt super und ein großes Erlebnis. Hamburg ist aber auch Molotow, Knust und so. Wo man dann selber als Konzertgänger auch gerne hingeht und da dann auf der Bühne zu stehen, ist auch toll. Immer. Es ist immer besonders und schockt einfach.
Also ich habe euch dieses Jahr schon zweimal in Hamburg gesehen. Es war einmal Neujahr im Knust, nachmittags. Das war einer wirklich, würde ich sagen, also es war am 1. Januar das beste Konzert meines Jahres. Des Jahres so. Aber,
das war unser Ziel.
Ja, genau, hab ich mir gedacht. Aber ich fand es toll. Also ich fand es wirklich, also die Uhrzeit war super, es war so nachmittags, also wo wir über alte Leute sprechen, da waren natürlich nur alte Leute, weil alle anderen können halt nachmittags um drei am 1.1. noch nicht. Es wäre mir ja vor 20 Jahren nicht anders gegangen.
Weil sie Neujahrsspringen gucken.
Ja, genau.
Genau deswegen. Aber ich fand es irgendwie, und da war ja auch dann klar, es wird irgendwie ein Jahr, wo ihr auf jeden Fall wieder mehr auf die Tribüne, wollte ich sagen, aber es ist Quatsch.
Auf Tour geht?
Ja, oder? Nee, mehr in das Rampenlicht.
In das
Rampenlicht. So. Wurde dann ja auch angesagt, wir machen eine neue Platte und so weiter. Und dann habe ich euch natürlich noch in der Sporthalle gesehen mit Mike zusammen. Ah, ne, Neujahr waren wir auch zusammen.
Aber ich war nicht auf Helgoland.
Genau, da wollte ich hier. Da wollte ich auch noch.
Danke, Mike.
Genau. Und mir ging es so ähnlich, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich hatte auch keinen Bock auf Sporthalle und dachte, oh meine Güte, dann. Warum spielen die nicht drei Tage hintereinander in der Freiheit, wie letztes Mal so? Also nicht, dass ich dreimal dahin gegangen wäre, aber in der Freiheit ist doch super. Aber ich fand es in der Sporthalle, also An- und Abreise jetzt mal geschenkt, aber fand ich es irgendwie auch gut. Und ich hatte auch das Gefühl, euch gefällt es eigentlich auch.
Ja, ja, super. Für uns war das natürlich beeindruckend. Also es ist natürlich
dann war halt super Stimmung. Du kriegst natürlich auf der Bühne sofort mit, wie die Stimmung ist. Und das war halt einfach Wahnsinn. So, das hatten wir so alle nicht erwartet. Also wir dachten, es war nicht so klar, dass wir schaffen würden, so einen großen Raum zu bespielen. So.
Im Sinne von Verkaufszahlen oder im Sinne von,
Präsenz? Nee, also so genau, dass die Leute so, also dass dann halt so 7000 Leute da sind, die irgendwie alle richtig Bock haben. Jetzt an dem Ort zu der Zeit da zu sein, so und voll da zu sein. Wir hatten das Gefühl, dass 7000 Leute, die voll da sind, die voll Bock haben jetzt auf das, was wir da machen.
Und wir gehen natürlich mit Zweifel rein, weil wir natürlich auch wissen, ey, da ist so groß, reicht das, was wir da machen, oder brauchen wir doch eine Konfettikanone oder müssen wir doch irgendwie noch mit dem Motorrad auf die Bühne fahren? Ja, oder? Also es ist ja dann. Ab wann muss man irgendwie, ab wann ist es kein Konzert mehr, sondern eine Show so, ne? Ab wann muss man, was muss man den Leuten bieten? Und
um die letzten Reihen zu erreichen.
Genau. Ne?
Weil wir waren, glaube ich, alle schon bei Konzerten in der Sporthalle, wo du in der letzten Reihe standst oder im letzten Drittel und so dachtest du alles so, ja, dümpelt so vor sich hin. Und davor hatten, glaube ich, auch so ein bisschen Respekt.
Ja.
Und
da gibt es ja 1 Liter Becher Bier, ne? In der Sporthalle.
Mist, den habe ich nicht
abgekriegt. Absolut.
Hinder.
Gibt es jetzt hier beim Stadion auch.
Er sagt?
Ja.
Ist ja auch praktisch.
Gibt es?
Auf der Pressetribüne
noch nicht angekommen.
Davor gab es 2 Liga.
Oh Mann, ich hatte die gleiche Idee. Also habe ich beim letzten Heimspiel auch zum ersten Mal gesehen. Oder ist mir es aufgefallen, dass ich das hätte kaufen können. Also habe ich nicht gemacht, aber gab's. Gab's früher im Volkspark auch.
Haben wir denn eigentlich mehr Risikospiele in der nächsten Saison oder weniger? Oder gibt es das gar nicht mehr?
Gar keins.
Gibt es gar nicht mehr dann, ne?
Ja, habe ich mir auch schon gefragt.
Ich weiß nicht, ob sowas wie Dortmund oder so, aber ein Risikospiel, weiß ich nicht.
Frankfurt vielleicht.
Ja, aber nichts, was irgendwie an Derby oder Rostock rankommt.
Ja.
Dann war ich ja noch mit euch
auf Helgoland. Jetzt müssen wir wieder über Musik reden. Ich wollte noch gerade nochmal auf Fußball. Naja, okay.
Bestimmt, haben wir ja kaum, haben wir kaum gesprochen heute. Also was heißt, ich war mit euch auf Helgoland. Also ihr habt euer Record-Release-Konzert auf Helgoland gespielt und man ist zusammen quasi im Halunder-Jet dahin gefahren. Also bis auf das Wetter an dem Tag, was ja wirklich grausam war.
Bei der Ankunft, ne?
Ja. Erstmal
alle nass geworden.
Ja, furchtbar. Oh. War das irgendwie ein geiler Tag, weil man so mit, weiß ich nicht, wie viele Leute waren da? 600?
Ja, so den Dreh.
Hm? Irgendwie, wovon man, so was du vorhin gemeint hast, man geht da hin und kennt irgendwie jeden Zweiten. So ähnlich war das ja auch. Und man hat einfach einen guten Tag da verbracht und ist dann wieder, also hat das Konzert geguckt natürlich und ihr habt neue Lieder gespielt und ist dann wieder zusammen mit dem Schiff zurückgefahren.
Bei ordentlichem Wellengang, was auch Spaß gemacht hat.
Ja, aber warum man den ans Mikro stellt, der am meisten Angst vor diesen Wellen hat, das hat mir doch ein bisschen Sorge gemacht vor der Rückfahrt, die dann zum Glück, fand ich, nicht mehr so schlimm war. Aber fandet ihr das gelungen? Ist es, oder hättet ihr gesagt, na, nächstes Mal gehen wir gleich in die Sporthalle für unser erstes Konzert, weil das läuft ja alles. Warum sollen wir 600 Leute hier spielen?
Ich glaube, bei uns ist es so ein bisschen
also
so.
Ging es um was anderes
auch. Ja, also. Genau. Wir mögen ja gern so spezielle Sachen wie diese Neujahrsgeschichte, wo wir dann sagen, okay, Silvester wollen wir nicht spielen oder irgendwie macht nicht so richtig Sinn. So, wir haben überlegt, wie machen wir den Startschuss für uns? Dann haben wir uns diese Neujahrsgeschichte ausgedacht. Dann haben wir diese ganz gute Beziehung zu dieser Reederei, die auch die Sylt-Fähre betreiben und wir da auch schon Konzerte gemacht haben und die dann auf uns zukam und wir dann, Thees hat das ja vorher auch schon mal gemacht mit Helgoland und das ist für uns natürlich speziell, besonders und das schockt natürlich. Also sowas, also ich liebe das total, dass man sowas überhaupt machen kann und wir bei solchen Sachen dabei sind. Ich meine, klar können wir durchs Land fahren und in dem Club spielen und das haben wir auch alles schon gemacht. Und das sind dann so die besonderen Sachen und das ich genieße das sehr. So. Und ich genieße ja sowieso auch immer sehr die Nähe zu unserem Publikum und den Leuten. So, das macht mir auch Spaß.
Ja, und gerade diese, wenn du sowas Besonderes machst und gerade wenn du was in einem etwas kleinerem Rahmen machst, so dann hat das halt auch eine recht hohe Chance, dass da eine besondere Atmosphäre entsteht, oder? Also ich meine, also ich finde so Helgoland, aber auch vor allem vielleicht dieses Neujahrskonzert, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, also da war so eine besondere Stimmung, irgendwie alle hatten noch so einen leichten Kater und waren aber glücklich, dem heimischen Sofa entronnen zu sein und es gab Kaffee und Kuchen und dann auch ein paar Schnäpse und
Essen Musik. Also ich erinnere mich eher an Baileys aus
Likörchen.
Genau, aus Schokobecher.
Ja, genau. Das kenne ich eigentlich nur Ostern. Immer wenn man Ostern auswärts spielt und mit den Veteranen auswärts fährt, machen die immer Eierlikörfahrt, genau so, mit aus Schokobecher. Da fühlte ich mich ein wenig dran erinnert. Also ja, toll war's. Fand ich auch.
Was wir noch gar nicht gesagt haben bei dieser Knust-Neujahrs-Matinee, war ja das Karaoke-Singen vorher.
Genau, das war auch dazu beigetragen.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Und vielleicht müsst ihr einmal kurz erklären, was da genau passiert ist.
Genau, was da ganz oft gefallen ist. Ne? Also die Idee war, hat Markus so ein bisschen reingeworfen und hat gesagt, wir wollen nicht klassisches Konzert haben mit einem Support-Act und so, der vorweg spielt. Lass doch irgendwie so von uns ein paar Songs spielen und machen Karaoke. Wir haben vorher, ich glaube, man konnte sich bewerben mit einem Song, den man singen will. Und dann haben wir aus dem Loshut gezogen und haben 5 Songs gespielt und 5 verschiedene Leute aus dem Publikum haben dazu gesungen. Und die Idee, also was ganz oft gefallen ist, als wir das so umschrieben haben und angefangen haben, diese Idee zu entwickeln, ist initial hier gewesen in der Weinbar, als wir beim Weinfest gespielt haben. Wir haben einmal beim Weinfest gespielt gegen Rassismus und da waren wir schon beim Weinfest von Anfang an dabei und waren schon ganz schön hart am Anschlag und nicht mehr so textsicher
und die Leute haben so mitgesungen, das war krass. Und Markus musste gar nicht mehr singen. Wir haben dann nur noch gestanden und auf unseren Instrumenten rumgedüdelt.
Was auch ganz
und
gut war.
Und die Leute haben alle gesungen beim Weinfest und das war eine richtig, richtig gute Atmosphäre. Und dann hat Markus die ganze Zeit immer gesagt, ey, wenn die Leute beim Weinfest da so mitsingen, ey, dann singen die im Knuster auch mit und so. Wir machen das schon irgendwie. Und ja, das hatten wir auf jeden Fall auch noch gut in Erinnerung.
Man muss auch da vielleicht sagen, dass solche Sachen halt für das Publikum besondere Abende sind, aber für uns sind die halt auch total geil und wichtig und also für uns als Band, also dass wir sowas gemeinsam mit unseren Leuten erleben können. So. Und das ist halt auch geil, dass Markus dann zum Beispiel sagt, ey, wir machen das. Du hattest, glaube ich, die Idee, das am Neujahrstag zu machen so und dass dann so Ideen rumgeworfen werden innerhalb der Band und dass dann auch aus der Band heraus sowas entsteht und das dann auf fruchtbaren Boden fällt, weil die Leute, die
sich für Ketka
interessieren, dann auch Bock haben drauf.
Ja. Also. Und das ist auch nicht immer so, ne? Also ich erinnere mich auch, dass wir mal irgendwie so ein unter der Woche in Barmig, in Kampnagel, wo wir um 15 oder 14 Uhr nachmittags umsonst gespielt haben, so dass die Leute aus der Mittagspause uns mal sehen können, ne? Und die da so arbeiten. Und
aber das war, da haben wir abends ja auch dann nochmal
gespielt. Genau, da haben wir dann, aber dieses Mittagskonzert, das war furchtbar. Ja, das war richtig, richtig schlimm. Dann kamen da so Leute im Anzug, die haben sich überhaupt nicht gesehen. Hauptsache umsonst so, ne? Und das war so richtig scheiße. Also es funktioniert auch nicht immer und da muss man halt auch mitleben. So.
Oder auf Sylt, als wir da die Scampi-Spieße und Sekt kostenlos verteilt haben in der Fußgängerzone. Das war auch eine Katastrophe.
Ja, muss man sagen.
Manchmal sind die Ideen eigentlich gut, aber irgendwie hapert es dann.
Die Welt noch nicht bereit.
Ja, genau.
Danke. Genau.
Ja, Sylt und Fußgängerzone können wir vielleicht auch noch was zu erzählen, aber das lassen wir vielleicht besser.
Und ändert sich denn also ihr habt ja vor oder bei Veröffentlichung viele Interviews gegeben, so würde ich das mal nennen, und also auch in der Zeit oder so, also nicht jetzt nur im Visions und irgendwelchen Musikmagazinen, sondern durchaus auch in, wie nennt man das, auflagenstärkeren Sachen oder die auch andere Leute lesen. Hat sich das dann mit Platz 1, ist es dann nochmal hochgegangen oder ist es dann eigentlich schon vorbei, weil die Platte ist draußen, Promo ist vorbei und
ganz bald oder so.
Ja.
Also ich glaube...
Ja so, oder Nein-Frage also, zu stellen.
Was dann passiert, ist natürlich schon, dass plötzlich dann überall steht, die Band mit dem Nummer-1-Album oder so. Das siehst du dann öfter mal. Und klar sind dann auch noch ein paar Anfragen gekommen. Aber im Grunde war dann die Platte auch schon relativ weit durchkommuniziert mit den Singles vorweg und so. Also die Interesse zeigen, die waren dann sowieso schon da. Also so, ich glaube, den Bekanntheitsgrad haben wir dann auch, dass gerade die Musikjournalie da ist und die von der Zeit dann auch schon hatten wir relativ früh schon irgendwie ein Interview. Und
das ist eigentlich übrigens mein Lieblingsinterview, weil der alle sagt, ihr wart noch nie bei König der Löwen. Das finde ich irgendwie total gut. Es geht um König der Löwen und nicht alle in Hamburg wollen zu König der Löwen. Und dann fragt die, oder der, weiß ich nicht, ja, und wart ihr da schon mal? Nein. Super. Total geil.
Ich glaube, Markus hat noch gesagt, wollen wir auch nicht.
Du hast in der Alsterdorfer Sporthalle diese wunderschöne Geschichte erzählt, dass du ein sehr prägendes Erlebnis als Paketlieferer hattest.
Ja.
Das ist ja auch eine Textzeile aus Doug and Florence. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Egal.
Florence.
Jo.
Du bist verkleidet als Astronaut in dem Video. Und du bist Napoleon?
Feldherr.
Ja. Gab es da eine Begründung für die beiden Kostüme oder war das einfach so?
Ich war der Einzige, dem das Ding gepasst hat. Ich war eigentlich dagegen. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich finde das blöd, wenn eine Figur ein Feldherr ist, wegen Krieg und so, war irgendwie in meinem Hinterkopf schon klar, dass ich dann derjenige bin, der das Ding tragen wird. Aber ist okay.
Okay, und warum warst du Astronaut?
Also der Fundus war wirklich relativ klein, muss man sagen. Also war nicht viel da und dann ging es wirklich nur so, was passt wem. Und ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Aber ich war froh, dass ich nicht mit freiem Oberkörper oder sonst was irgendwie auflaufen musste. Insofern war ich für den Astronauten ganz dankbar.
Sehr schön. Ich bin mit meinem Zettel durch.
Tut uns leid, wenn das da nicht so die Tiefe dahinter steckt.
Hinter diesem Kostüm interpretiert. Und dann doch einfach nur, war nichts anderes da. Naja. Das ist ein bisschen enttäuschend ist für viele Fans, glaube ich.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn er das nächste Mal mit Motorrad auf die Bühne kommt. Das finde ich gut.
Ja.
Ich war mal bei...
Matzen sind mit dem Mofa mal auf die Bühne.
Ja, wollte ich gerade... Matzen wollte ich nicht erzählen, aber ich war mal auf irgendeinem Metal-Festival und da hat auch NoFX gespielt und die sind mit so Mofas auf die Bühne gekommen und ja, lustig und so und man hatte ja auch schon 27 Bier auf. Irgendwie, ach, die kommen mit dem Mofa. Und danach spielten aber Manowar, die dann natürlich in so Harleys ankamen. Und da wurde es eigentlich erst witzig.
Ja, nicht auf Pferden.
Den Kontrast Drachen. Haben.
Aber wir haben mal bei der Gamescom in Köln gespielt und da standen links und rechts von der Bühne Motorräder. Und da mussten wir die ganz schön überreden, dass sie zu unserem Konzert dann haben mehrere Bands gespielt. Den meisten war es egal. Und wir mussten aber doch einiges an Überzeugungskraft aufbieten, dass diese Motorräder entfernt werden. Zu unserem Konzert dann. Das weiß ich noch.
Ich habe noch eine Frage. Versucht ihr die Konzerte nach St. Pauli spielen zu legen oder geht das überhaupt? Weil man weiß ja nicht, ob man Freitag, Samstag, Sonntag spielt und irgendwie sowieso, also jetzt ist noch der Spielplan gar nicht draußen für den Sommer und so und hier ist natürlich Konzerte. Aber ich kann mich erinnern, deswegen komme ich drauf. Ich vermute, es war 2001, haben wir da Bundesliga gespielt?
Ja, ne? Freiburg?
Ja, Freiburg. Ja. Haben wir schon mal drüber geredet, ne?
Weiß ich, kann sagen.
Genau, da war ich auf einer eurer ersten Konzerte, glaube ich, und fand es, Spoiler, ich fand es richtig schlecht.
Schwein.
Aber da war ich, also ich war in Freiburg nur wegen des St. Pauli-Spiels. Und das war, glaube ich, am Abend vorher oder irgendwie, oder am gleichen Tag dann abends oder irgendwie.
Ne, das war abends am Spieltag.
Ja, oder so. Aber das geht nicht mehr wegen Größe und...
Nee, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt gemacht haben. Also ich weiß, dass wir... Mal, wir haben Aachen mal gesehen, am Tivoli waren wir und haben danach ein Konzert gespielt. Wir waren in Gelsenkirchen und haben danach ein Konzert gespielt und sind dann mussten tatsächlich noch weiterfahren. Also wir haben das schon öfter gemacht und gucken natürlich auch immer so ein bisschen drauf. War das früher einfacher zu terminieren? Waren da früher die Spieltage klarer? Also weil ich hab gerade diese Saison, ne, wir haben wirklich jetzt ein bisschen drauf geguckt. Und jetzt war man natürlich, ich fand gerade die letzten Spieltage waren so spät terminiert, dass ich immer, oh Mann, scheiße, wie wird das denn jetzt und so und wo sind wir denn jetzt? Und dann war das ist ja manchmal dann auch ganz schön, denn als wir das Hannover-Spiel hatten, in Hannover das letzte Spiel, hier dein wichtigstes, dein Aufstiegsmoment-Spiel, haben wir in Wien Konzert gehabt. Und dann bin ich mit Markus quer durch die Stadt gefahren in so eine Kneipe. Und das war total super. Da hat so der St. Pauli Fanclub Wien da gesessen. Und dann hast du mit denen das Spiel geguckt. Und das war total gut. Also das sind dann auch Sachen, die bleiben mir auch gut in Erinnerung. So. Also wenn man dann guckt, wo spielen wir, wo können wir gucken und so. Und Heimspiel zu verpassen, ist dann natürlich immer richtiges Elend. Aber ich bin jetzt froh, dass es so aufgegangen ist. Richtig schön gewesen wäre, wenn wir den Aufstieg natürlich gegen HSV gemacht hätten, dann wären alle da gewesen, das wäre cool gewesen. Und so waren tatsächlich schon einige im Urlaub. Ich habe dann hier das Osnabrück-Spiel und den Aufstieg noch mitgenommen und ja, gegen Wiesbaden war ich dann ja auch weg und habe dann hier die große Party verpasst auch und die Demo und so. Wie ich höre, war da ja gar keiner da. Oder? Du warst da, Mike?
Auf der Demo war ich auch nicht, weil ich war noch Sonderzug geschädigt. Aber
ich wollte lieber die Meisterschale halten, die ihm völlig egal ist.
Aber man kann festhalten, dass es manchmal tatsächlich ganz schön ist, unterwegs zu sein und dann gemeinsam einfach irgendwo anders die Spiele zu sehen. Wir haben zum Beispiel, als wir in Dresden das Konzert hatten, war das Spiel gegen Rostock.
Genau.
Und da hatten wir... Ich weiß nicht, wie das organisiert wurde.
Wer hat den Beamer organisiert? Wer hat den
Beamer organisiert? Ich wollte gerade fragen, genau. Wie kam das zustande? Ne? Und das war halt großartig.
1910 Freibeuter Dresden, ne? Das war halt krass, ey.
Und also das war halt richtig
das war
super,
richtig
ne?
Gut. Also das war richtig geil toll. Zu gucken da. Das ist voll geschockt.
Waren wir mit ein paar Leuten, auch ein paar Fans, saßen wir da zusammen und Und haben uns das Spiel gesehen, es war auch cool. Also ist natürlich nicht dasselbe wie im Stadion zu sein, aber ja, geht auch.
Und tatsächlich ist es schwierig, wenn man ein Konzert hat und irgendwie um 20 Uhr spielen muss, um 17 Uhr Soundcheck hat, dann kriegt man das mit einem Spiel, also jetzt mit den Bundesliga, erste Bundesliga Anschlusszeiten sowieso schon gar nicht mehr unter einen Hut. Das kann man vergessen, da müsste man das irgendwie, müsste man frei haben und am nächsten Tag Konzert oder so. Naja, wir gucken mal. Ich bin ja eh immer so ängstlich auswärts, seit Delmhorst.
Hoffenheim
vielleicht. Oder? Genau. Genau so. Das ist meins. Heidenheim und Hoffenheim. Oder Heidenheim weiß ich gar nicht.
Ah, geht auch.
Ja? Gut.
Wenn du auf der Baseball
ich lass mich, dann, lass mich noch mal beraten von dir. Dann.
Ich habe noch eine Frage, eine ganz andere Frage, die ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, nicht wirklich was mit Kettgar zu tun hat. Jeweils an euch beide gerichtet, an einen von euch gerichtet. Reimer, wo hast du dein erstes Konzert gespielt und wie war es? Und was hast du für ein Instrument gespielt, kann man ja auch fragen.
Also Bass auf jeden Fall, weil ich bin ja nur zum Bass oder so. Ich bin ja mit dem Bass so reingerutscht, weil das keinen gab, der Bass gespielt hat. Gitarristen gab es und so. Und das war in der Schulaula in Niendorf, nee, in Lok. Ja, ist das schon Lockstedt? Ja, also es war sowas ganz Kleines. Also ich meine, mein erstes so mit fremden Leuten, glaube ich, in dieser Schulaula waren natürlich nur Leute, die man
kannte. Welche Schule?
Dörpsweg oder so heißt sie so?
Schule gibt's Dörpsweg? Gibt es auf jeden Fall, ja.
Ach, es war auch, da waren nur Leute, die man kannte. Und dann das erste richtige Konzert war in Neumünster, in so einer Bahnhofskneipe. Das war auch unterirdisch. Also hat sich auch keiner für einen interessiert und so. Ja. Also es ist nicht ruhmreich. Die ersten Konzerte war eher furchtbar.
Also ich finde, in der Bahnhofskneipe in Neumünster ist für mich eigentlich einen ganz guten Einstieg in so ein Leben.
Ja, ganz cool.
Ging so. Ich habe das nicht so gut in Erinnerung.
Bei mir war es in der Küche einer Freundin in Goslar am Harz, wo ich meine Jugend verbracht habe. Und das war großartig.
Hat das Eintritt gekostet?
Nein, natürlich nicht. Das war nur so ein Freundeskreis und eigentlich nur eine Entschuldigung, zusammen zu saufen. Und,
aber also in der Küche mit allem drum und dran? Also schon mit Verstärker und Co.? Oder war das eher so?
Nee, schon mit Verstärker. Also wir waren eine Punkband. So. Und wir haben Stromgitarre gespielt, verzerrt und wir hatten kein richtiges Schlagzeug damals, sondern so eine
andere. Töpfe aus der Küche.
Ja, so.
Deswegen in der Küche.
Nee, tatsächlich so Koffer.
Über die Bassdrum, das war der Ofen, der zugemacht wurde.
Also unser Schlagzeuger hat tatsächlich aus dem Musikschulunterricht die Kick geklaut. Von der Realschule und
das verjährt inzwischen.
Genau. Ja, also es gibt auch noch mehr Geschichten dazu, die auch, ach, sie sind einfach zu assi auch, wie wir uns das alles zusammengeklaut haben und so. Also, aber
bitte.
ja, okay. Bitte diese Geschichte. Wir haben tatsächlich im Freibad war die Rutsche auf so einem auf so einer blauen Plastiktonne, die, also dass sie halt auf dem Wasser dann, ne, so, und dann haben wir diese blaue Plastiktonne, also waren so zwei, also es ging, man konnte schon noch rutschen. Aber eine davon.
Man ist nur nicht im Wasser gelandet.
Eine davon haben wir halt.
Nur als keine Kinder.
Wir dachten, das wäre vielleicht eine geile Bassdrum. Ja, gut, also. Und das war dann. Die weiteren Konzerte waren auch alles bei irgendwelchen privaten Partys und dann haben wir irgendwann gemeinsam mit anderen regionalen Bands ein kleines Festival organisiert. Auch wieder in dem Freibad. Das wurde von der Sparkasse.
Hat denn die mitgebracht?
Nein. Ja, so fing das bei mir an. Und ich habe Gitarre gespielt.
Und du hast noch eine Frage?
Nee.
Achso, ich dachte, du zwei Fragen. Nee, okay.
Naja, ja, also ich habe das ein bisschen zu kompliziert aufgezogen. Ich wollte das eigentlich nur wissen.
Ja, ich glaube, viel schöner als mit dieser Entschuldigung an das Freibad können wir das Ganze nicht beenden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Viel Erfolg, viel Spaß auf eurer Tour, die da noch kommt. Alle, die in Köln sind am 24.07., bitte zum Roncalli-Platz. Alle anderen Termine findet ihr auf ghvc.de. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir haben da noch ein bisschen was vor, bevor Fußball wieder losgeht, aber das vermelden wir dann zu geeigneter Zeit.
Keine Lage morgen.
Doch, natürlich. Ja, also die Lage ist noch mindestens bis Montag geplant und dann mal vielleicht bis zum Trainingsauftakt mal eine kurze Pause. Aber
bitte, was?
Ja, es kam.
Wir wollen wissen, wo Marcel Hartl hingehen wird. Dafür lesen wir morgens die Lage.
Allerdings.
Ja, da sage ich jetzt nichts.
Siehst du das manchmal, dass ich der Erste bin, der da so ein Emoji drunter dingstet bei WhatsApp?
Bei WhatsApp, ja. Das können wir vielleicht mal ganz kurz in den WhatsApp-Kanal abonnieren.
Ich bin super manchmal Idee. Der Erste.
Und dann könnt ihr sehen.
Habe ich noch gar nicht gelesen, aber schon ein Herz.
Könnt ihr sehen, wenn Reimer Emojis zu der WhatsApp-Nachricht schickt. Ja, sehr schön. Ja, und dann lesen wir uns auf jeden Fall bis dahin und hören uns dann irgendwann in der Sommerpause nochmal wieder. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Tausend Stadien dieser Welt sind wir dabei.